Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Macher. Unser heutiger Gast ist der junge Marius Krüger. Marius, 25 Jahre alt?
Ja.
Wir haben uns geeinigt auf ein Du.
Ja, sehr gerne.
Und das freut mich sehr, vor allem, dass wir uns heute über etwas unterhalten, was wirklich überfällig ist, was du und deine Crew aus dem Ärmel geschüttelt haben, so muss man das wirklich sagen, mit Hilfe von außen aber immerhin, nämlich eine App, das sich um die Demokratie bemüht, nennt sich Democracy, und zwar Democracy Deutschland e.V., das ist ein Verein, den ihr gegründet habt, auf die App werden wir eingehen, was kann die? Aber bevor wir wirklich ins Detail gehen, möchte ich dich mit einem Wort konfrontieren, was ich bei dir auch gehört habe, nämlich das Vorbeirepräsentieren. Es geht um das, was im Bundestag passiert, was sich ändern soll. Und denn du findest, dass der Bundestag die Bevölkerung nicht repräsentiert, sondern vorbeirepräsentiert. Erklär mal, was ist das, was ist der Sinn hinter diesem Wort?
Ja, also ich habe für mich persönlich herausgefunden, so ab 2014 kann man sagen, dass die Bundespolitik gar nicht so funktioniert, wie ich dachte. Nämlich, dass das Parlament stellt die Volksvertretung dar. Aber dass da Entscheidungen getroffen werden, die ich persönlich für mich, einfach nur für mich subjektiv, gar nicht mehr als gute, sinnvolle Entscheidungen gesehen habe. Und habe mich dann so angefangen, ein bisschen damit zu beschäftigen. Bin dann immer auf mehr Entscheidungen gekommen. Freihandelsabkommen war so ein Thema. Datenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung, gläserner Bürger. Privatisierung von Autobahnen, das andere Thema. Weiterverwendung von Glyphosat. Alles Themen, wo doch ein ausgeprägtes Gefühl in der Bevölkerung da ist, dass das nicht unbedingt so gut ist. Aber trotzdem wird es durchgesetzt.
Hast du ein Muster erkannt?
Absolut, absolut. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin dann auf die sogenannte Responsivitätsforschung gekommen. Das heißt, man beschäftigt sich damit, was möchte die Bevölkerung und was wird dann von der sogenannten Formaldemokratie umgesetzt und stellt dann eben fest, dass die Politik repräsentativ ist und zwar selektiv repräsentativ.
Sie repräsentiert schon jemanden?
Ja, absolut.
Mhm. Aber wen?
Die 10% Einkommensstärksten in Deutschland.
Da gibt es noch eine Studie dazu, vom Staat in Auftrag gegeben. So, ich glaube, SPD Nahles und dann verschwinden lassen.
Die Geschichte dazu ist ganz interessant. Also es gibt diese sogenannte moderne Responsivitätsforschung, die kommt aus Amerika. Martin Gillens, Benjamin Page haben die mehr oder weniger so geprägt und damit herausgefunden, dass Amerika, US-Amerika, eine Oligarchie und keine Demokratie ist.
Das hören nicht so viele gerne, das ist aber die Wahrheit. Also
Cash
ist Einfluss.
Das ist zumindest wissenschaftlich proved. Mhm. So, unter welchen Aspekten die Wissenschaft funktioniert, das ist noch ein anderes Thema. Aber das ist das, was unser wissenschaftliches System über uns selbst, über unsere Regierungsform hervorbringt. Und dann hat Professor Armin Schäfer, wurde von der Bundesregierung, wie gesagt, beauftragt, das Ganze für Deutschland mal zu tun. Was hat er gemacht? Ein Datenset von im Prinzip Sonntagsumfragen, was möchten die Menschen, genommen über, ich glaube, 5 Legislaturperioden, wo unterschiedliche Regierungskonstellationen dabei waren.
Dass man auch sehen kann, okay,
ja, das ist unglaublich interessant. Ja. Und hat das verglichen mit der Legislation. Und das Besondere bei der modernen Responsivitätsforschung ist, dass man nicht nur das Volksinteresse als homogene Masse hinstellt, sondern nach Klassen unterscheidet.
Nach Einkommensklassen.
So ist es.
Das ist der entscheidende Punkt. Ja.
Und dann stellt man eben fest, dass die 10% Einkommensstärksten eine extreme Korrelation zu dem aufweisen, was politisch tatsächlich umgesetzt wird.
Ich versuche das mal zu setzen. Also wenn du zu den 10% Reichsten gehörst, dann bist du mit der Regierungsarbeit sehr zufrieden.
So ist es. Mhm. Die Regierung repräsentiert dich total. Also alle Entscheidungen, die getroffen werden, verrechtlichen deine Privilegien noch mehr. Mhm. Und dann gibt es halt eine
Sehen diese Leute, dass das Privilegien sind eigentlich?
Die Regierung oder die
10%? Die 10%. Oder ist das für die Welt, in der sie leben?
Ich glaube, einige sind sich schon bewusst, dass es Privilegien sind. Ich zum Beispiel würde mich ja auch dazu zählen und ich bin mir sehr bewusst, dass es Privilegien sind. Andere sind natürlich in einem so geschlossenen Weltbild unterwegs, dass für sie das die Welt ist.
Mhm. So. Okay, diese 10% sind mit der Regierungsarbeit zufrieden. Da sind noch die anderen 90%. Was ist mit denen?
Es gibt 80%, sozusagen der mittlere Teil des Sandwiches. Da herrscht statistisch gesehen eine sogenannte Indifferenz. Das heißt, man kann keinen Zusammenhang zwischen dem, was sie möchten und dem, was politisch umgesetzt feststellen.
Das klingt bei dir so nett. Nochmal, also 80% können was nicht feststellen.
80%, es gibt für 80% der Bevölkerung, nämlich genau für den Teil, der in der Mitte ist, keinen Zusammenhang zwischen dem, was sie möchten und dem, was politisch umgesetzt wird.
Das heißt, für sie ist es wie ein Tourist in einem fremden Land.
So ist es.
Und was ist mit den anderen, die letzten unteren 10%?
Und die untersten 10%, da herrscht eine negative Proportionalität. Das heißt, wenn die etwas möchten, man kann sagen, die Hartz-IV-Empfänger, jetzt mal so in Anführungszeichen, dann wird eher das Gegenteil umgesetzt. Das heißt, man nimmt es als Anstoß, auf jeden Fall nicht das, sondern das Gegenteil umzusetzen. Mhm. Das ist vorgelegt worden von Herrn Schäfer. Das wurde dann so weitergegeben. Dieses Paper ist, glaube ich, in seiner Urfassung 60 Seiten lang. Es wurde dann zusammengekürzt auf 18 Seiten. Und da standen im Wesentlichen noch die Punkte drin, die auch Herr Schäfer feststellt, dass es eben diese selektive Repräsentativität gibt und dass das sehr stark mit dem Einkommen zusammenhängt. Und am Ende wurde das im Parlament besprochen. Es war eine letzte Sitzung der letzten Legislaturperiode. Das heißt Sommer, Regentag, niemand war mehr da. Eigentlich die spannendste Frage hat plötzlich niemanden mehr im Parlament interessiert. Und das Ganze wurde dann auf den Passus gekürzt. Die Bundesregierung bemüht sich, quer durch alle Bevölkerungsschichten politische Willensbildung zu betreiben. Das heißt, eine komplette Zensur des eigentlichen Berichts hat stattgefunden. Aber er liegt vor, man kann ihn einsehen, er ist verfügbar. Und ich glaube, er dokumentiert die gegenwärtige Lage maximal gut.
Das, was du hier beschreibst, ist ja, widerläuft ja dem Grundgedanken der Demokratie, dass total jede Stimme gleichwertig ist. Aber in Wirklichkeit, das ist eine alte Volksweisheit, Geld regiert die Welt. Wer über mehr Barmittel verfügt, wer größeren wirtschaftlichen Einfluss hat, hat auch politischen Einfluss. Das wissen wir seit Chomsky, das ist jetzt nichts Neues. So ist auch die Urversion der griechischen Demokratie, wenn es da eine gab, würde ich mal sagen, war auch ein Prozess angelegt, weil der ein oder andere gesagt hat, einen Blick mal, wir, die wir Demokratie einführen wollen, wir sind ja als Wissende und auch als Vermögende immer in der Unterzahl. Und wenn wir das auf die Masse übertragen, dann ist es mit unserem Vermögen vorbei. Und das müssen wir irgendwie unterlaufen. Das war die Idee. Auch die amerikanische Demokratie, die Gründerväter waren vermögende Menschen, die sich selbst als Regierung erklärt haben. Die sind nicht gewählt worden.
Das ist das Urproblem der Demokratie, dass sie eigentlich einen Zustand abzubauen versucht, beziehungsweise ja Mechanismen etablieren möchte, die einen Zustand abbauen, nämlich den der Ungleichheit. Das heißt, Demokratie und Ungleichheit, ob wirtschaftlich, politisch, schließen sich eigentlich aus. Und das ist völlig richtig, dass auch Aristoteles das schon erkannt hat und dementsprechend aus seiner Perspektive das nicht sein darf, dass die besitzende Minderheit von der besitzlosen Mehrheit enteignet wird. Mhm. Und dementsprechend müsste Demokratie immer so gestaltet werden, dass es da einen Puffer gibt. Und das geht dann bis in der Ideengeschichte, bis in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, wo Madison in seiner Regierungserklärung schreibt, dass das im Prinzip ein Puffer ist, die sogenannte repräsentative Demokratie. Und ich glaube, dass die Ideengeschichte relativ tief durchzogen ist, genau da, wo man Demokratie liest, dass man eigentlich da Antidemokratie findet.
Du kommst aus einem relativ vermögenden Haushalt.
Kann man so sagen, ja.
Wie würden denn, oder was sagen denn deine Eltern dazu, wenn du jetzt jemand bist, der dieses Vermögen in Frage stellt? Sagen die dann, das ist okay, weil es ist unfair, dass wir so vermögend geworden sind? Oder sagen sie, das ist richtig, aber dann müsstest du dich denn zukünftig auch mal einschränken? Wie sehen die das?
Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft das meritokratische Denken sehr vorherrscht. Das heißt, dass diejenigen, die vermögend sind, haben das Selbstbild, dass sie das auch verdient haben.
Stimmt das nicht?
Ich glaube, dass diejenigen, die vermögend sind, gelernt haben, mit einer Infrastruktur, also einem gesamtgesellschaftlichen System umzugehen, das sie extrem begünstigt. Ich meine, wenn man jetzt mit irgendeinem speziellen Interesse oder mit irgendeiner speziellen Unternehmung Geld verdient, dann macht man das ja nicht deshalb, weil man nur dieses Produkt haben möchte, sondern weil man sich damit Autos, Luxusgüter, alles andere leisten möchte, also alles, was die Gesellschaft zur Verfügung stellt. Und dementsprechend, ja, ich glaube, es stimmt schon, dass Menschen, die einigermaßen vermögend sind und das in ihrem Leben geworden sind, also nicht per Erbe, dass die etwas geleistet haben. Die Frage ist aber, was hat die Gesamtgesellschaft dazu beigetragen?
Aber es gibt ja schon Leute, ich kenne in meinem Freundeskreis Menschen, die sich hochgearbeitet haben, die von ganz unten kommen, also die sind nach Deutschland gekommen als Flüchtlinge zum Beispiel, und haben sich über 30, 40 Jahre und damit der nächste hochgearbeitet und sind zu einem Vermögen gekommen und sagen, einen Blick mal, ich habe was dafür getan, ich habe mein Leben in die Arbeit gesteckt, ich hatte nie Urlaub und so und das will mir jetzt jemand wegnehmen. Ja. Wie begegnest du dem?
Das ist meine Familiengeschichte. Mhm. Also meine Großeltern sind tatsächlich als Flüchtlinge, als ehemalige Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg nach Göttingen gekommen und haben das Unternehmen, die Unternehmen, die wir jetzt dort haben, aufgebaut. So, und ich wäre jetzt die vierte Generation dessen. Und natürlich ist genau dieser Konflikt extrem da. Und da habe ich dann auch viele Diskussionen mit meinem Papa geführt, weil ich gehöre auf jeden Fall zu dieser privilegierten Gruppe von
Personen. Das ist die Generation Erben. Das heißt, du müsstest nicht wirklich, du bist erfolgreich im Sinne, du könntest leben.
So würde ich das nicht beschreiben, weil das, was wir tun, ist weniger kapitalintensiv als arbeitsintensiv. Mhm. Das heißt, mein Vater und auch mein Großvater haben sehr, sehr viel gearbeitet.
Willst du kurz die Branche beschreiben?
Es ist Spedition.
Okay.
Sehr geringe Margen, 2%. 3%. Das heißt,
also Transport.
Genau, Transport im Wesentlichen. Also wir sorgen dafür, dass dieser Wohlstand sich verteilt, dass überhaupt sowas stattfinden kann wie freie Marktwirtschaft, weil wir Güter dorthin bringen, wo sie eigentlich nämlich im Markt ja.
Okay, das heißt, in der Familie ist eine Diskussion, einer Blick mal das, wovon du heute lebst, dass es uns gut geht, dafür haben wir was getan.
Ja, absolut.
Es ist keine Dynastie.
Genau.
Nach dem Motto, wir haben das schon immer.
Genau, und natürlich wird dann das Argument an mich herangetragen, wir haben doch alles und du hast doch alles. Warum setzt du dich jetzt dafür ein, dass andere auch etwas bekommen? Und ich glaube, das macht dann halt den Unterschied. Ich bin wahrscheinlich in meinem Herzen Unternehmer, ja. Aber ich möchte diese Perspektive und diese Privilegien eben auch anderen zuteil werden lassen. Also ich universalisiere meinen Standpunkt und möchte ihn sozusagen auf alle in dieser Gesellschaft übertragen, weil ich unendlich empathisch bin.
Es gibt in das, was du hier beschreibst in Deutschland, finde ich insofern sympathisch. Diesen Trend gibt es auch in Amerika. Es gibt sehr viele natürlich extrem reiche Menschen in den Vereinigten Staaten. Es ist eine extreme Steigerung. Zum Beispiel so ein Unternehmen wie Johnson & Johnson kennen wir, was sie an Produkten herstellen, dass die sehr, sehr reichen Erben, die Kids sagen, einen Blick mal, unser Ziel kann nicht sein, noch reicher zu werden, weil das würden wir gar nicht spüren, noch den fünften Ferrari in der Garage zu haben. Du kannst immer nur hinter einer Yacht Wasserski laufen, sondern ich möchte eigentlich eine empathische Welt haben, weil der Planet vor die Hunde geht. Das fühlt sich auch nicht gut an für mich.
Ja, absolut.
Ist das etwas, wo du sagst, deine Generation sieht eben auch über den Tellerrand hinaus, dass es so gar nicht mehr weitergehen kann, dass der Luxus oder dass die Art, wie man lebt, dass das nicht ewig so weitergeht, weil der Planet auch kaputt gemacht wird durch das System, auch wenn man das gar nicht will?
Ja, ich glaube, dass wir jetzt halt eine goldene Generation sind, dahingehend, dass wir Möglichkeiten haben, auf Informationen zuzugreifen, die andere Generationen noch nicht hatten. Und das hat sehr viel mit dem Internet zu tun. Das ist auch die Technologie, die sehr viel damit zu tun hat, worüber wir später vielleicht noch sprechen werden, nämlich die App. Das heißt, wir haben ein maximales Bewusstsein. Wir sitzen auf den Schultern von Giganten. Das heißt, wir haben so viel Wissen angehäuft und wir haben die ultimative Möglichkeit, das zu assessen und das zu processen, dass ich so viel weiß, dass ich die Bücher lesen konnte, die ich lesen konnte, dass ich überhaupt diese Analyse, die ich jetzt hier kurz vorgelegt habe, das ist eine Schnellzusammenfassung von so viel inhaltlicher Auseinandersetzung mit Themen und ich kann das innerhalb von 2 Stunden in einem Vortrag mir angucken und dann handeln und dann zum Macher werden. Das ist so eine unglaubliche Begünstigung, die wir haben. Und natürlich glaube ich nicht vollständig, dass jeder so darauf reagiert jetzt. Also dass jeder jetzt anfängt, plötzlich sich gesamtgesellschaftlich zu engagieren und das Wohl von allen darüber zu stellen. Aber es hat natürlich sehr viel auch mit der persönlichen Geschichte zu tun und mit der Art und Weise, wie man traumatisiert wurde, wie stark man eben das braucht, in diesem kompetitiven System irgendwie jemand zu sein. Und wenn man das nicht mehr so stark braucht und sich nach dem Sinn fragt, dann kommt man irgendwie an den Punkt, dass der Gesellschaftsvertrag ja eigentlich ganz gut ist. Und der nur aufrechtzuerhalten ist, wenn es jetzt demokratischer wird.
Sonst ist es vorbei mit dem sozialen Frieden.
Und die Schere
geht immer mehr auseinander. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal, bevor wir auf die Inhalte kommen, wie die App auch funktioniert und was der Sinn dahinter ist, also wie du das angehen möchtest, wie pragmatisch umgesetzt werden möchte, auf etwas nochmal wesen, weil ich weiß, dass uns sehr viele Libertäre auch zuschauen. Du bist jetzt nicht jemand, der fleißig ist, dem das untersagen will, sagt, du musst alles abgeben. Das bist du nicht. Sondern du sagst eben, es gibt Menschen, die sind sehr fleißig und die sollen auch mehr haben als welche, die nicht so fleißig sind, weil die sagen, ich möchte mehr am Strand liegen.
Schwierige Frage, aber ich will eine Antwort darauf finden. Also ich bin auf jeden Fall allein von dem, wie ich erzogen wurde, glaube ich, herrscht sehr viel Leistungsprinzip in mir und in meinem Weltbild auch. Aber dieses Leistungsprinzip muss eine Grenze haben, nämlich dann, wo es ins Politische geht. Und da soll Egalität herrschen. Das heißt, es kann nicht sein, dass wirtschaftliche Macht politische Macht kaufen kann. Es muss so sein, dass jeder Mensch, jedes Wesen, was Teil dieser Gesellschaft ist, die gleiche Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen.
Aber da müsstest du Reichtum begrenzen, weil jemand, der sehr vermögend ist und damit auch riesige Fabriken besitzt, wo er sehr viele Arbeitsplätze stellt, hat automatisch politische Macht.
Die Frage ist, man muss es vielleicht nicht begrenzen, man muss es nur entsprechend besteuern, dass es denn der Allgemeinheit wieder zugutekommt.
Das ist oder ja vielleicht vermitteln, nur weil du reicher bist, heißt es nicht, dass du mehr Einfluss auf die Bevölkerung automatisch hast.
Ja, ich meine, Reichtum ist ja nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Verantwortung. So. Und diese Verantwortung nehmen relativ wenige wahr. Man muss sich das ja so vorstellen, die 10%, die wir jetzt beschrieben haben, das sind diejenigen, die auf einer Insel sitzen und eigentlich glückselig sind. Weil die haben historisch gesehen so einen einzigartigen Moment hier in Europa. Wir haben seit 70 Jahren Frieden, wir haben materiell komplett ausgesorgt. Es gibt eigentlich keine Probleme. So, und wer, wenn nicht die, gestalten Gesellschaft.
Also mehr Demokratie wagen. Aber da sind wir genau wieder dabei, dass die eben die Gesellschaft gestalten. Im Grunde ist es ein Privileg durch das Vermögen, was ihnen so nicht zusteht. Wenn 10% die Gesellschaft gestalten, die auf alle wirkt, ist das schon unfair. Da sind wir bei.
Es kommt doch auf die Art und Weise an, wie sie sie gestalten. Wenn sie aus einem egalitären Interesse gestalten, dann finde ich das in Ordnung. Mhm. Wenn sie sie aus einem Interesse gestalten wollen, dass sie diejenigen bleiben, also im Prinzip ein Elitarismus sich weiter herausbildet, dann finde ich das eben nicht in Ordnung.
Ja, ich denke, wir sind da an einem sehr interessanten Punkt, weil das, die Situation, in der du selbst groß geworden die beschreibst, kann auch dazu führen, dass man, ich habe die Möglichkeiten gehabt, also habe ich auch mehr Verantwortung. Ja, aber eigentlich sollte sie auch sagen, das ist zwar so, aber eigentlich ist das schon unfair, dass ich diese Möglichkeiten dann mehr Verantwortung. Ich sollte eigentlich mehr dafür sorgen, auch andere zu fragen, die diese Möglichkeiten nicht hatten, dieses Bildungsniveau zu haben, natürlich, die aber die Welt vielleicht eher mit dem Herzen sehen. Weil wir sie immer mit dem Verstand sehen. Und vielleicht sollten wir, vielleicht ist der Verstand wird meiner Meinung nach, was das angeht, überbewertet. Nach dem Motto, wenn ich mehr gebildet bin, habe ich auch mehr Verantwortung. Das ist so ein bisschen der gute Vatersystem. Also die Kinder, das ist Schäfer und Herde. Ja, dieses Bild ist bei Menschen, die vermögend sind, auch gut unterfüttert nach dem Motto, ich muss das tun. Da muss man eben aufpassen, dass man nicht zu einem guten Diktator wird.
Selbstverständlich. Und das ist dann aber auch genau der Punkt, warum wir einen Verein gegründet haben. Können wir vielleicht später auch nochmal. Insgesamt, wir haben dieses Interesse, eine Demokratie-App zu machen, ist ja nicht nur ein äußerliches Interesse, sondern wir leben das innen. Mhm. Also unser Team ist basisdemokratisch organisiert. Entscheidungen, die wir treffen, werden nicht hierarchisch getroffen. Also das, was eine Unternehmung eigentlich ausmacht, nämlich Hierarchie, das gibt es bei uns nicht, sondern wir treffen sie immer basisdemokratisch, weil wir eben erkannt haben, dass es in der Geschichte immer einen Zusammenhang gab zwischen den Mitteln, die man zur Erreichung eines Ziels einsetzt. Mhm. So, und wenn man die falschen Mittel zur Erreichung eines richtigen Ziels einsetzt, dann kommt man halt genau zum gegenwärtigen Zustand. Das heißt, das hat schon Krishnamurti gesagt, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht, dass man ein richtiges Ziel, sagen wir Frieden, mit Krieg erreichen möchte, weil dann schafft man mit dem Krieg, also mit dem eingesetzten Mittel, erst den Unfrieden, den man eigentlich bekämpfen möchte. Das heißt, man frisst sich am Ende selbst auf.
Richtiges Leben im Falschen. So, wir sehen aber, wenn wir jetzt mit diskutieren, das finde ich auch so spannend, dass du jemand bist, der, ich würde nicht sagen, hin und her gerissen ist, aber der eben, wenn es einen idealen Weg gibt, als der beide Seiten noch erinnern kann. Ja. Der weiß, woher er kommt, auch sieht, dass er da auf den Kurs geschickt wurde und sagt, wir müssen eigentlich mehr in diese Richtung gehen, aber beide Seiten kennt, weil ich glaube, nur wenn wir beide Seiten akzeptieren, dass es sie gibt, können wir versuchen, in die Mitte zu gehen, ohne mittelmäßig zu werden. Aber ich möchte auf die Democracy-App kommen. Die gibt es jetzt, die kann man runterladen. Man kann damit arbeiten und ich finde ich total spannend, weil man kann konkret sehen, was im Bundestag jeden Tag da abgestimmt wird, was es für Entscheidungen gibt, wer wie abgestimmt hat und kann da vergleichen, wie man selbst abgestimmt hat. Also man kann, das wird transparent, eine transparente Demokratie, nicht alle 4 Jahre ein Kreuz, was war da nochmal, sondern was ist mit dem Abgasskandal, wie sieht es aus mit Glyphosat, alles was im Moment an Anträge vorliegt, kann man sehen, sodass ich mir die Frage gestellt habe, als ich mir, warum gibt es das nicht eigentlich vom Bundestag frei Haus für jeden Bürger, nach dem Motto, einen Blick mal, du willst Demokratie, hast du jetzt hier, da musst du dich auch einbringen. Warum muss das jemand privat tun? Darüber reden wir gleich. Aber erst noch einmal, die App gibt es jetzt seit ein paar Monaten, sage ich mal. Auf die Idee gekommen bist du ja 2016. Du hast ja BWL studiert, einmal was ganz anderes gemacht. Dann nach dem BWL-Studium bist du wieder nach Hause gezogen, das nach Göttingen, zu deinem ins alte Kinderzimmer, warst auch noch frisch verliebt, habe ich recherchiert. Ja. Also unter dem Einfluss von Substanzen und kamst auf komische Ideen. Ja. Wie war das? Weil dass du das heute so machst, das war nicht der Plan.
Nee, absolut nicht.
Wie kam das vom BWL-Zustand zu einem digitalen Revolutionär, nenne ich dich jetzt mal?
Wie kam das? Ja, ich habe mich schon während meinem Studium mit mir selbst überworfen, kann man sagen. Mhm. Also eine Trennungserfahrung hat mich aufgeknackt, wirklich. Und das Bewusstsein ist mal so richtig aus mir rausgeschossen, weil ich doch sehr konservativ groß geworden bin. Und ich kam wirklich auf komische Ideen. Also ich habe angefangen, Marx zu lesen, Fromm zu lesen, kritische Theorie. Mhm. Gar nicht so in meinem Umfeld, gar nicht so. Und auch in dem Umfeld, wo ich studiert habe, Business School, war jetzt nicht so, dass diese Fragen unbedingt gestellt werden wollten und die Professoren Juhu geschrien haben, wenn ich plötzlich solche Gedanken da angebracht habe.
Das heißt, also über eine persönliche Krise warst du gezwungen, über den Tellerrand zu schauen.
So ist es. Und das ging natürlich immer größer. Also die Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, waren erst Glück, persönliches Glück. Was bedeutet das? Ich habe an meiner Karriere gearbeitet wie ein Wilder, aber war nicht glücklich. So, und das bewegt dich dann einfach dazu, immer größer zu gucken. Dann kommst du plötzlich zu Themen wie globale Gerechtigkeit und Geldsystem. Und du stellst dir die Frage, warum ordnen sich die Dinge eigentlich so, wie sie sich ordnen? War das so gedacht? Mhm. Ist es so gedacht? Wer macht das? Also das ist ja nicht gerecht, weil man hat irgendwie dieses eingebaute Empfinden dafür, dass das nicht gerecht ist.
Bist du über diese Gedankengänge und Gespräche mit deinen anderen Kommilitonen ins Gespräch über Kreuz gekommen?
Ich glaube, ich habe sie sehr damit angestrengt, würde ich mal so sagen. Also ich habe nicht viele konstruktive Gespräche in der Zeit geführt, weil ich natürlich sehr aktivistisch war. Wenn man neu auf solche Themen stößt, dann hat man eine gewisse Überzeugung und man möchte, dass Gespräche in eine gewisse Richtung laufen. Hat natürlich auch wenig Verständnis für die Position des anderen. Mhm. Das ist dann wieder der Bereich.
Die wollen Business machen, also genau. Sich persönlich, als dass ich an die Macht bringe, ja. Du redest über, ist das fair, ist das gerecht, die verstehe ich natürlich. Ja. Wann kam die zündende Idee? Gab es da ein Gespräch, ein Schlüsselerlebnis und gesagt, einer Blick mal, ich habe da was studiert, das war super, wie die Maschine funktioniert, aber ich will eigentlich was ganz anderes. Ich will diese Art der Maschine ja auflösen. Ja.
Ich hab viele Ideen in der Zeit gehabt, weil ich mich unglaublich tief damit beschäftigt habe. Also ich habe so tief gelotet und habe Dinge hervorgeholt aus diesem System, die auch für mich schwer waren zu verdauen. Und ich habe gesponnen ohne Ende. Ich habe zum Beispiel mir darüber nachgedacht, dass man mal die Tagesschau hacken könnte und einfach mal 8 Minuten Real Talk machen würde. Mhm. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht müssen wir das gar nicht machen, also die hacken, sondern wir machen einfach ein YouTube-Video darüber, wie wir sie hacken. Mhm. Und das geht dann durch die Decke. Und ich habe einfach quasi, es war so, der Spirit der Zeit war einfach Bewusstsein darüber schaffen, was tatsächlich ist. Und dann hatte ich ein Gespräch auf dem Geburtstag meiner besten Freundin. Da hat jemand gesagt, lass uns doch eine App machen, wo wir Leute befragen, wie sie politisch ticken und die Daten dann verkaufen. Da habe ich gesagt, das machen wir, aber mit dem Verkaufen nicht. Und dann ist das bei mir so angefangen. Ich hab selber gemerkt, dass ich in Gesprächen mit anderen, wenn wir auf die kritischen Punkte gekommen sind, immer wieder auf diese Idee zurückgekommen bin, was können wir jetzt tun? Naja, wir könnten doch eine App machen, wo wir uns verbinden und als Kollektiv versuchen, uns zu engagieren.
Du wolltest dich also einmischen.
So ist es.
Und auch zeigen, hier stimmt was nicht, ohne die daran partizipieren, gleich als Schuldige zu erklären, sondern hier stimmt doch was nicht.
Genau.
Das müsst ihr doch einsehen, das ist nicht gerecht.
Das ist der eigentliche anfängliche Punkt. Das heißt, Democracy von der Idee war für den Aktivismus gemacht. So. Und dann bin ich nach Hause gekommen, persönlicher Krankheitsfall in der Familie. Ich hab gepflegt, hatte unglaublich viel Zeit und war in dieser Energie unterwegs, in dieser wahnsinnig visionären Energie, war verliebt. Und dachte mir, jetzt fange ich einfach mal an. Ich hab die Idee im Kopf weitergesponnen. Jetzt fange ich einfach mal an. Habe eine PowerPoint-Präsentation gebastelt, habe ein Logo gebastelt und habe dieses Produkt, was es heute ist, einfach so wie mal von der Seele gezeichnet.
Was 22, 23?
Ja, in der Zeit, genau. Mhm. Und für mich ging es damals gar nicht so sehr darum, was am Ende dabei rauskommt, sondern es war dieser eine Strich, den ich aufs Papier gemacht habe, der mich glücklich gemacht hat. Mhm. Einfach mich selbst auszudrücken, meine Wahrheit, die ich zu dem Zeitpunkt erkannt hatte, in etwas Sinnvolles umzuwandeln. Und irgendwann war das natürlich so gut, haben mir dann Freunde rückgemeldet, dass ich mich einfach nicht lassen kann. So.
Hast du dich, wenn du das rückbetrachtest oder kannst oder vielleicht durch Dritte reflektiert auch bekommst, verändert in der Zwischenzeit?
Ja, absolut.
Also wie warst du denn mit, also das ist ein Prozess, gibt es Leute, die sagen, du hast dich verändert und wie wird das beschrieben?
Also ich glaube, wenn ich mich selbst beschreiben müsste, bin ich vom Träumer zum schöpfenden Strategen geworden, so. Wenn andere mich beschreiben müssten, die mich noch von noch früher kennen, dann sagen sie, er ist völlig durchgedreht. Mhm. Jetzt dreht er völlig durch. Erst erzählt er noch irgendwie von Umverteilung, aber jetzt will er eine Demokratie machen, auch komplett weg.
Also okay, jetzt gibt es die App. Und um diese App, du bist kein Programmierer, Nein. Du hast sie gestaltet, also designtechnisch mit Freunden zusammen, aber um diese Programmierarbeit zu machen, da sind ja Profis am Set, die auch Geld kosten, da wissen wir genau, wovon wir reden. Danke an die crowdfinanzierten Freunde von KenFM, ohne euch würde es nicht geben. Ihr habt auch so etwas, aber wir haben den Anruf nicht bekommen, ihr habt den Anruf bekommen von der Hertie-Stiftung. Ja. Ja, was ist denn da bei dir passiert, wenn plötzlich die Hertie-Stiftung anruft und dich unterstützen will?
Also die Geschichte muss ich vielleicht noch ein bisschen länger erzählen. Also ich habe dann diese Idee gehabt und ich hatte plötzlich eine PowerPoint-Präsentation und die habe ich gewissen Leuten gepitcht und alle waren so, wow, Wahnsinn. Also die haben diesen Funken erkannt. Ich habe nie negative Resonanz bekommen, sondern alle, denen ich das vorgestellt habe, waren, oh, okay, krass. Krass. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu professionalisieren. Das heißt, aus einer PowerPoint-Präsentation wurden App-Designs. Und da habe ich mich entschieden, Crowdfunding zu machen, weil in der damaligen Situation, ich wusste, dass ich Geld brauche. Ich hatte mir Angebote eingeholt, was so eine App zu
programmieren kostet. Und du wolltest nicht zu Papi gehen?
Na, ich wollte auch insofern, also mein Papi unterstützt mich nicht in dem Sinne, dass er mir sagt, also hier hast du Geld, mach mal, sondern Selbstverantwortung wird bei uns sehr groß geschrieben.
Und da spricht also jetzt der Unternehmer.
Ist so. Ja. Ich bin da total so erzogen, dass ich nicht irgendwie woanders hingehe und Almosen empfange, sondern es selbst mache. Und Crowdfunding war für mich die ideale Möglichkeit, weil ich wusste, mir geht es nicht darum, dass ich diese Idee umsetze. Mir geht es darum, dass diese Idee umgesetzt wird. Und da ist Crowdfunding der perfekte Skalierungspartner, weil du stellst einfach eine Idee ins Internet.
Und wirst sehen, ob sie mehrheitsfähig ist.
Genau, und du wirst sehen, ob sie mehrheitsfähig ist in der Form von, dass Leute sich mit Geld darauf committen.
Ja.
Und das haben sie getan. Mhm. Und wir haben zusätzlich eine riesen Marketingkampagne gemacht in der Zeit der Bundestagswahl. Und ich habe die Programmierer gefunden. Das heißt, ich habe im Prinzip ein Formular habe ich aufgesetzt, wo Programmierer sich bewerben konnten. Wir hatten eine riesen PR-Kampagne mit einem guten Video in der Zeit. Und wir haben herausgefunden, ob die Idee irgendwie angenommen wird. So, und das wurde sie. Und in dieser Zeit kam dann der besagte Anruf von der Hertie-Stiftung. Da hat mich die Geschäftsführerin angerufen und gesagt, wir beobachten das, was Sie tun. Wahnsinn. Können wir Sie unterstützen? Und da habe ich gesagt, natürlich können Sie mich unterstützen. Mhm. Und da haben Sie uns ins Crowdfunding schon noch 7.500 Euro rein überwiesen. Mir seither ein persönliches Stipendium gegeben. Das heißt, ich bin Stipendiat derzeit noch, bis inklusive, oder ja, also eigentlich jetzt vorbei. Mhm. Und haben dann auch noch eine Förderspende uns als Verein gegeben, womit ich dann die Programmierer, die ich gefunden hatte, die das erste halbe Jahr vom Crowdfunding-Geld angestellt waren und dann ab Mitte letzten Jahres eben über die Hertie-Stiftung, auch über Förderstände finanziert, finanzieren können, sodass wir hauptamtlich zu dritt an diesem Projekt arbeiten konnten und das, was jetzt im App Store ist, herausbringen konnten.
Mhm. Beschreib mal die App, wir werden sie gleich noch mal im Bild sehen, aber was für jemand, der das jetzt nur hört, der das als Podcast gibt es bei uns auch, wie sieht die App aus, was kann die App, was sind die Grundfunktionen?
Also die Idee ist eigentlich erstmal, lange Zeit galt es als Argument, dass wir eine repräsentative Demokratie deshalb brauchen, weil wir Raum und Zeit nicht überbrücken können.
Wir können nicht alle Menschen darüber informieren, was aktuell läuft.
Erstens das und zweitens, es braucht immer Abgesandte irgendwo, die etwas entscheiden, weil wir können ja nicht alle auf einmal an einen Ort zusammenholen, wo alle entscheiden, in der Basisversammlung, was absolut stimmt. Und jetzt haben wir plötzlich das Internet. Das heißt, Raum und Zeit, die als limitierende Faktoren sind tot. Die gibt es einfach nicht mehr. Und was wir quasi machen, ist, jedem Nutzer, jedem Bürger ein virtuelles Bundestagsmandat zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich die Abstraktionsebene, wie man das benennen kann, weil man im Prinzip als Nutzer der App genau dieselben Informationen präsentiert bekommt, als wäre man Abgeordneter im Parlament.
Egal, wo man ist, zack, ist man
genau,
drin.
Genau, und auch dieselben Aktionen tätigen kann, das heißt, über die Vorgänge abstimmen kann, in die Dokumente gucken kann, in die Ausschussarbeit gucken kann, wie die gewissen Parteien und Akteure sich positioniert haben. Das heißt, man hat im Prinzip den 100% Zugang zum Bundestag.
Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Also man kann durch die App, macht man sich selbst zum Bundestagsabgeordneten.
So ist es.
Nur, dass das, was man da abstimmt, im Moment noch keinen Impact hat auf die tatsächliche Entscheidung.
Genau. Und die Frage ist, wie wir da hinkommen, dass wir wieder da sind wir wieder beim Anfangsthema, Responsivität der 80%. Mhm. Das heißt, derjenigen, die diese Gesellschaft maßgeblich mitprägen und auch tragen, hinbekommen. Oder insgesamt der 100%. Also können wir etwas aushandeln, und das ist ja im Endeffekt Demokratie, wo die Interessen, die sehr unterschiedlich sind, kompatibel gemacht werden.
Im Moment ist es ja so, dass wir alle 4 Jahre uns mehr oder weniger ärgern und dann unsere Stimme an die oder die Partei geben, aber gar nicht mehr erinnern, was in den letzten 4 Jahren denn alles entschieden wurde. Man erinnert sich vielleicht noch das, was im letzten Monat, 2 Monaten gerade diskutiert wurde, aber wenn dann vor 2,5 Jahren irgendwie ein Dieselfahrverbot war oder dann doch noch ein Auslandseinsatz irgendwo nochmal dazu oder verlängert oder eine Budgeterhöhung, das weiß man alles gar nicht mehr. Und so kann man dran teilnehmen, weil das eben, man kann direkt einsehen, die Geschichte. Wie kam denn diese Idee, die wie gesagt eigentlich so überfällig ist, dass man sich die Frage stellt, warum stellt die Bundesregierung das nicht zur Verfügung?
Ja.
Sie stellt doch auch eine Infrastruktur bei Hörfunk und Fernsehen zur Verfügung und auch die Infrastruktur, dass man bezahlen kann. Da hat man eine Infrastruktur. Warum nicht das machen wir für euch, damit ihr mal auch wisst, was wir für euch tun und nicht immer nur lamentiert und nach rechts und links driftet? Wie wird das von denen, die das runtergeladen haben und von Leuten, mit denen wie wird das angenommen?
Natürlich haben wir nur das Feedback von denjenigen, die es runterladen. Und ich glaube, dass die Personen, die es runterladen, noch nicht genügend sind. Also das heißt, wir haben 35.000 Downloads, 21.000 aktive Nutzer. Das heißt, wir haben noch nicht die Masse an Personen erreicht, die wir erreichen wollen. Und dementsprechend können wir natürlich auch nur das Feedback von denen einbeziehen, die es schon runtergeladen haben. Mhm. Die beschreiben genau diese Situation, das muss doch der Bund zur Verfügung stellen, wie geht das? Mhm. So, und darauf haben wir
da fällt einem fällt plötzlich auf.
Genau, dass es das geben könnte.
Ja, wieso gibt es das eigentlich, wieso muss das jemand privat machen? Aber jetzt will man es nicht mehr weggeben.
Ja.
Das heißt, da gibt es einen Bedarf. Diese 21.000 Aktiven oder 35.000, die runtergeladen, habt ihr über die Daten, wer ist das?
Nein, die haben wir nicht.
Also ihr wisst nicht, ob das Leute in deinem Alter sind oder Rentner oder...
Gut, wir haben natürlich die Bedingung, dass man in gewisser Form ein Smartphone haben muss. Also Smartphone und deutsche Handynummer sind unsere Identifikationskriterien. Aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, diese Personen, also die Identitäten, die bei uns mitmachen, zu tracken und politisch zu profilen, weil es das in Deutschland schon mal gab. Es gab schon mal rosa Listen. Und jetzt, das sind hochsensitive Daten, die da entstehen. Das heißt, das sind politische Gesinnungsdaten, wenn ich in einer App worüber abstimme und das in die falschen Hände geht, dann ist das halt einfach sehr, sehr viel wert und im Zweifel halt auch gegen jemanden verwendbar.
Also das sickert eine diese Metadaten, wie jemand tickt?
So kann man das sagen. Und wir haben uns dann deshalb dafür entschieden, Identität und Stimme zu trennen. Also wir haben ein Anonymisierungsverfahren entwickelt, was sehr, sehr schwierig ist, weil man kann sich das im Digitalen vorstellen, alles hinterlässt eine Spur. Und das Wahlcomputerproblem ist noch nicht gelöst. Die Piraten versuchen da ja auch schon seit ein paar, mittlerweile fast Jahrzehnten dran. Was wir gemacht haben, ist einfach, die Daten nicht zu erheben. Das heißt, wir vermeiden sie einfach und schaffen damit eine Anonymität. Und wir haben uns quasi in diesem Kontinuum zwischen Meinungsforschung und politischen Wahlen oder Abstimmung in dem Fall, weil wir wählen ja keine Person, haben wir uns für Wahlen entschieden. Das bedeutet aber auch, dass wir über die Person nur wissen, dass es sie gibt, sie sich mit einer SMS verifiziert haben und dass sie ein deutsches Handy haben.
Also es soll genauso anonym sein, wie die Wahl normalerweise anonym ist als Wähler. Ich möchte nochmal zurückkommen an die Stelle, als die Hertie-Stiftung angerufen hat. Also wenn ich jetzt einen Anruf bekommen würde vom Young Leadership oder was ich irgendeine Unterorganisation des Aspen Institute, da würde ich mir Gedanken machen. Ich kriege so einen Anruf nicht.
So, echt?
Ja, ja, ich würde mir Gedanken machen, was ich richtig genug mache oder ob der Einfluss so groß ist, dass man versucht, auf die Art und Weise zuzugreifen. Aber wie war das denn bei dir? Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Hertie-Stiftung, das ist doch Establishment. Was wollen die denn von mir?
Naja, in gewissem Sinne zeigt das ja einfach nur an, dass man relevant ist. So, und so habe ich das gesehen. Und so sehe ich das auch weiterhin. Die Unterstützung, die mir da zuteil geworden ist, die kann ich nicht als negativ sehen. Also die haben uns Geld gegeben, die haben uns Möglichkeiten gegeben, die haben uns Infrastruktur gegeben, Netzwerke gegeben.
Aber nicht gesagt, was ihr machen sollt.
Nee, und die haben uns nicht gesagt, was wir machen sollen. Wir sind, was Geld angeht, sind wir extrem penibel. Also wir haben diverse Förderungen schon abgelehnt, weil die Bedingungen nicht gut waren. Wir prüfen Bedingungen sehr genau und evaluieren uns auch selbst, also wie wir uns korrumpieren oder gegebenenfalls verändern. Ich habe für mich persönlich so Ausschlusskriterien definiert. Woran werde ich erkennen, an mir, an meinen Aussagen, dass ich mich von meinem ursprünglichen Interesse bisschen verabschiedet habe? Und solange das nicht der Fall ist, nehme ich diese Unterstützung natürlich sehr, sehr gerne entgegen und habe natürlich einen Freundeskreis, der nicht aus diesem Umfeld kommt, der mich auch sehr gut kontrollieren kann und der mir sehr gut sagen kann, da veränderst du dich.
Du hast jetzt gerade einen Sportwagen gekauft, auf einmal stimmst du über das Tempolimit vollkommen anders ab, wie das noch vor 3 Monaten passiert wäre und so weiter. Okay, diese Stiftung oder diese Förderung von der Hertie-Stiftung, die ist ausgelaufen, die App ist ready, oder? Fertig?
Ja, so kann man das sagen.
Aber um die Arbeit, die App betreiben soll, um die weiter zu pflegen, also das Produkt am Laufen zu halten, zu verbessern, weil da muss ständiger Content eingepflegt werden, dafür braucht ihr Geld.
So ist es.
Crowdfunding, leider. Cash. Und so da muss man dazu sagen, das ist ein bisschen ärgerlich, ich kenne es auch, oder viele Alternative kennen es auch, dass sehr viele Menschen sehr schnell begeistert sind, die eine Veränderung des Systems haben wollen. Aber wenn es dann darum geht, eine Mikrospende als Dauerauftrag einzurichten, wenn es nur 5 Euro sind, dann ist es ein bisschen schwierig. Was fehlt euch denn?
Also wir sind sehr bescheidene Leute. Das kann man auf unserer Website alles nachlesen, was wir an Gehältern uns nehmen wollen würden. Es sind knapp 11.000 Euro, die monatlich da zusammenkommen müssen, damit wir als Dreierteam, und das ist das, was gerade aktiv ist, also das, was wir geleistet haben, kann man in der App sehen, weitermachen können. Genau, das entfällt auf Serverkosten, da entfällt viel auf Lohnkosten. Und das ist das, was wir brauchen, um jetzt effektiv an der App weiterarbeiten zu können.
Es ist ein Fulltime-Job, das muss man dazu sagen.
Natürlich. Wie gesagt, unsere Arbeitszeiten, sage ich immer mit einem Lächeln, von 11 bis 3 Uhr, also 11 Uhr morgens und 3 Uhr nachts, da sind wir erreichbar. Und wir sind 3 Leute. So, und wir haben dieses Produkt auf die Beine gestellt, was so unglaublich groß ist, das ist über ganz wenige Schultern gegangen. Und wenn das weitergehen soll und wir diesen... Ich sage immer, unsere Arbeitskraft in diesem Projekt weiter erblühen lassen können. Das wäre so grandios, also es wäre so absolut grandios, weil der Spirit, das Team so genial ist. Und leider ist dann immer dieser limitationale Faktor Geld. Ich persönlich lasse mich eigentlich nicht auf die Debatte ein, dass das wirklich eine Limitierung ist, weil im Endeffekt war es das nicht. Wir haben uns auch im Crowdfunding Geld ausgedacht. Also wir haben gesagt, hier, wir haben dieses Produkt und plötzlich war Geld da. Mhm. Und dann kam die Härtestelle und es war noch mehr Geld da. Und so wird das auch wiederkommen. Wir haben jetzt einige Förderungen auch wieder abgelehnt, weil die Bedingungen nicht gestimmt haben. Und ich bin mir sicher, dass genug Geld zusammenkommen wird.
Ihr hattet am Anfang 580 Förderer.
Genau.
Ja, die mit einer Mikrospende angefangen haben, euch zu unterstützen.
Das war das Crowdfunding, genau. Jetzt haben wir gerade 120 Daueraufträge. Genau, und wir brauchen halt in etwa so die, wenn das in diesem Spendenschnitt bleibt, die 2000, die uns einfach regelmäßig im Monat unterstützen, damit wir diese Arbeit unabhängig machen können. Das ist auch sicher. Die Hertie-Stiftung oder jeder Förderer kauft sich letztendlich ja Kontrolle und auch Einfluss in ein Projekt oder zumindest Reputation, dass man sich auf die Fahne schreiben kann, dass man das eben gefördert hat. Ja. Das ist so das geringste Interesse, aber letztendlich macht man das aus Kontrolle. Sachen, würde ich sagen. Das ist das, was wir oft spüren, wenn sich Leute mit uns zusammensetzen. Die wollen halt eben Kontrolle, die wollen Stimmrechte an Geld koppeln, Gesellschaftsanteile.
Die wollen nicht in eine Richtung lenken.
So,
die wollen
so ein bisschen möglicherweise.
Diese Sichtweise mal einnehmen,
ja, genau.
Vorübergehend. Und dann
über die Vision, über die Ausrichtung mitbestimmen. Ja. Und das möchten wir natürlich nicht. Also unsere Bedingungen, wir haben eine Bedingung an Geld, sollte bedingungslos sein. Mhm. So, also es sollte das Prinzip, ein Mensch, eine Stimme nicht aufwirken. Und deshalb sind wir auch bewusst ein Verein und keine GmbH, weil da ist genau, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die 10% Einkommensstärksten über 90% der Gesellschaft entscheiden. Das heißt, da ist genau diese politische Egalität aufgehoben. Und warum sollen wir uns jetzt in unserer Struktur dieses Prinzip zu eigen machen, dass wir politische Egalität aufheben? Nur weil jemand mehr Geld hat.
Also wenn jetzt jemand 100 Euro spendet, hat er eben nicht mehr Einfluss, was passiert, als wenn einer sagt, ich habe aber nur 1 Euro.
So ist es.
Das ist, ja. Ich kann dir Folgendes sagen, Marius, warum wir hier sind. Ich beobachte die App und was ihr macht ja schon eine ganze Weile. Du warst ja auch schon bei verschiedenen Alternativen zum Interview, wo ich sage, alles ganz toll gemacht. Leider stimmen da im Moment die Klickzahlen nicht, was ich sehr bedauerlich finde. Deswegen unser Ziel heute hier ist, dass die User da draußen, die KenFM-Community, die relativ groß ist, sich von mir vielleicht Folgendes anhört. Das ist eine der wichtigsten Apps, die ich kenne. Weil das, was wir die ganze Zeit predigen, nämlich, dass wir was machen müssen, da hat uns die Infrastruktur gefehlt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, scheiße, warum bist du nicht selbst auf die Idee gekommen? Eine App, die die Entscheidungen im Bundestag transparent macht, dass wir jeden Tag sehen können, was dort entschieden wird, welche Anträge, wie abgestimmt wurde und wie man selbst abgestimmt hat. Das ist genau das, dass wir uns einmischen können. Und wenn dafür 2000 Spender notwendig sind und knapp 11.000 Euro im Monat zusammenkommen müssen und wir wollen ja mehr machen, es muss auch Interviews geben mit Lokalpolitikern. Total. Wenn wir sagen wollen, einen Augenblick mal, es gibt keine Ausreden mehr nach dem Motto, wir konnten euch nicht informieren. Wenn wir das auf den Weg bringen wollen, dann ist es wesentlich und wichtig, dass wir alle zusammen diese App unterstützen. Wir von KenFM werden natürlich da einen Dauerauftrag einrichten, also für viele, die uns unterstützen, die unterstützen auch damit. Aber guckt euch die App an, ladet sie euch runter und helft individuell. Mit 5 Mark bist du dabei, hieß es ja früher. Wir werden doch 2000 Leute zusammenbringen, die diese App an den Start bringen. Weil was für uns auch wichtig ist, ich bin da auch egoistisch, wenn ihr regelmäßig, was so der Plan ist, auch zukünftig Lokalpolitiker interviewt nach dem Motto, wir haben gesehen, wie sie abgestimmt haben und auf dieser App, zu diesem habt unsere Community ganz anders, warum haben sie denn so abgestimmt? Und ihr filmt das, dann können wir das zum Beispiel bei MMM verwenden. Wäre großartig, weil im Moment greifen wir auf andere Quellen, hier die Bundespressekonferenz immer zurück und das langweilt mich derartig, das ist nicht in touch mit dem Politiker. Wir wollen aber auch den Politikern, das sagst du ja auch, die Möglichkeit geben zu zeigen, sie sind nicht alle vollkommen bescheuert. Es gibt da den einen oder anderen wirklich, also der Kollege Bülow, der jetzt bei der SPD ausgetreten ist, so jemanden mal vor die Kamera zu bekommen, der da einfach mal sagen kann, warum er da ausgetreten ist und wie er sich das gerne wünscht mit echter Sozialdemokratie. Über so eine App einen direkten Zugang zu seinem Politiker zu bekommen, das ist absolut überfällig. Deswegen nochmal an euch, unterstützt das. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Mir wäre es wirklich wichtig, dass ihr das runterladet und ich sage, kann ich morgen machen. Macht es jetzt. Knallt euch die App im App-Shop runter. Schaut euch das an, weil es auch noch simpel und macht Spaß. Es ist wie ein Spiel, obwohl es kein Spiel ist. Marius, lass uns auf die grundsätzliche Haptik und Idee dieser App kommen. Ja. Im Moment kann ich ja nicht nur sehen, was aktuell in der Pipeline ist an Entscheidungen, sondern auch was schon entschieden wurde. Finde ich auch interessant. So wie sie heute aussieht, wie kam es dazu, dass sie eben so aussieht? War das alles deine Idee oder ist das ein Prozess gewesen? Oder hast du das alles aufgeschrieben, damals im Kinderzimmer, es wird jetzt abgearbeitet? Wie war das?
Ja, also ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich bin durch Berlin gelaufen, damals vor der Bundestagswahl und überall haben mich diese wunderbar lächelnden Wahlplakate angeguckt. Und eins der Wahlplakate lächelte mich an und skandidierte mit für Abrüstung und bessere Bildungspolitik. Und ich dachte mir so, ja, geil.
Wer war das?
Das will ich an dieser Stelle nicht sagen.
Sagst du ruhig.
Nee, das bleibt so erstmal. Und dann habe ich mich informiert. Und das habe ich gemacht. Ich habe in die vergangene Legislaturperiode geguckt. auf den Unterbereich Verteidigungspolitik gefiltert und mal geschaut, wie dieser Herr nur bei den namentlichen Abstimmungen sich verhalten hat. Und er hat in 37 Fällen in den Krieg delegiert. Also es war jemand von der Regierungs-, damaligen Regierungs-,
Also sprichst du von der SPD? Tut mir leid, vielleicht habe ich zu viel verraten.
So, gut. Betretenes Schweigen von meiner Seite dazu. Und ich habe, wie gesagt, gefiltert und habe festgestellt, in 37 Fällen in den Krieg delegiert, okay, Korrelation zur Abrüstung schon so ein bisschen da, aber noch nicht so hundertprozentig. Dann habe ich ein Gesetz gefunden, das hat mich schockiert. Rüstungsexportkontrollgesetz. Damit sollten Waffenlieferungen in Krisengebiete verboten werden oder kontrolliert werden. Und da hat dieser Abgeordnete dagegen gestimmt. Das heißt, das, was er verspricht und das, was er effektiv in der letzten Legislaturperiode getan hat, hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Und wie vertrauenswürdig ist so ein Politiker für mich? Und mein Problem ist dann gewesen, dass ich jetzt das für jeden Politiker wissen möchte, vor der nächsten Wahl in Sekunden. Das ist die Idee der App, dass ich in Sekunden diese Informationen, die alle verfügbar sind, die verschachtelt sind auf Bundestagsseiten, assessen kann und für meine Wahlentscheidung dann eine solche Informationsbasis hat. Das heißt, ich kann über das Maß des Vertrauens dieses Politikers mir ein Bild erlauben. Ich kann zusätzlich zum Wahl-O-Mat, wo irgendwie Versprechen mit meinen Ideen gekreuzt werden, kann ich einfach mal gucken, was hat der denn so gemacht? Und das kann ich nach Sachgebieten machen.
Maris, ich möchte das nochmal für die Community erklären, weil ich es wirklich extrem gut finde. Krüger und Co. mit ihrer Democracy-App wollen Politiker enttarnen. Also das, was sie auf den Plakaten versprechen, ist ja, das sind abgefilmte Phishing-Plakate. Und das, was sie bisher getan haben, also nicht tun werden, ob das überhaupt miteinander zu tun hat. Und wenn man sie da enttarnen kann, weiß man auch, ob man so jemand seine oder der Partei noch seine Stimme gibt. Oder aber ob man was vollkommen anderes tut, zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Gehst du noch wählen?
Ja, tatsächlich. Und das mache ich auch guten Gewissens jetzt durch die App, weil ich ja weiß, wen ich wählen kann.
Mhm. Das heißt, du wählst einen Politiker direkt dann, oder wie machst du das?
Genau, also ich da kommen wir jetzt auf den Wahl-O-Meter. Wir haben zusätzlich zu dieser Möglichkeit zu gucken, wie hat der abgestimmt, haben wir ja noch das eigene Mandat mit eingebaut. Das heißt, ich treffe selber Entscheidungen zu den einzelnen Vorgängen und kann das dann vergleichen. Das heißt, ich kreuze meinen Politiker, meine Lokalpolitiker mit meinem Abstimmungsverhalten und bekomme das Übereinstimmungsverhalten gezeigt.
Also ob der dich überhaupt repräsentiert.
Genau. Und ich kann sagen, dass das in meinem Fall bei der letzten Wahl leider jetzt, das ist das Schöne, man baut die App ja in gewissem Sinne auch für sich selbst, zu einem erschreckenden Ergebnis geführt hat. Das heißt, ich werde diesen Politiker nicht weiter wählen können. Das ist mein Learning daraus. Aber dementsprechend weiß ich ja, wer mich am besten repräsentiert. Natürlich haben wir das Problem, dass wir nur die Parteien, also die Parteien abbilden können, die jetzt im Bundestag sind. Aber das heißt schon mal, also die Erkenntnis daraus zu ziehen, dass ich diese Person nicht mehr wählen kann, heißt ja nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr wählen gehen soll, sondern dass ich eventuell mit meiner Stimme halt eine Richtung stärken kann, die mich besser repräsentiert.
Würdest du sagen, dass seit du so politisch en Detail geworden bist, dass es einfacher geworden ist, sie zu wählen oder vielleicht immer schwieriger, aber du siehst, es gibt nicht mehr die Partei, es gibt nur noch Politiker in Parteien, die in ihrer Partei vielleicht sogar untypisch sind, die man wählen kann? Also bringst du dich mit dieser hinter den Vorhang gucken auch eine gewisse moralische Bredouille?
Ja, absolut. Natürlich. Also man muss ja sagen, Parteien sind ja keine neolithischen Blöcke, wo alle funktionieren nach einer Richtung, sondern es gibt unterschiedliche Seilschaften, es gibt unterschiedliche Interessen.
Und es gibt einen Fraktionszwang.
Und es gibt einen Fraktionszwang und es gibt natürlich auch eine bürokratische, pyramidale Struktur in der Partei. Das, glaube ich, kann man nicht mehr verleugnen. Und leider ist...
Also wer da auf der Liste bleiben will, der sollte so abstimmen, wie das oben gewünscht wird.
Genau, und das ist ja genau der Punkt. Eigentlich ist unser Wahlrecht ja so ausgelegt, dass die 299 Direktkandidaten sollen Bürger sein. Das heißt, die Hälfte der Stimmen soll eigentlich an Bürger vergeben werden, während die andere Hälfte an Parteien vergeben werden soll. Leider, also das ist jetzt die Realität, ist das genau vermischt, weil es schafft gar kein unabhängiger Direktkandidat mehr auf den Wahlzettel beziehungsweise dann gewählt zu werden, weil die Finanzierung und alle Notwendigkeiten, die dafür halt eben ja zu leisten sind, einfach so hoch sind, die Hürden sind so hoch, dass es niemand anders mehr schafft. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch
Lobbyisten.
Wir haben nur noch Parteivertreter. Ich sage es einfach mal Parteivertreter jetzt im Bundestag. Und natürlich, wenn es so ist, dass man darum bangen muss, dass man nicht mehr sein Direktmandat erhält, sondern nur über die Liste der Partei reinkommt, dann wird man sich kurz vor Ende der Legislaturperiode wenn der, wenn die Parteilinie definiert ist, gegebenenfalls nicht nach freiem Gewissen entscheiden, sondern vielleicht, wenn man wiedergewählt werden möchte und auch den wirtschaftlichen Zwang hat, dass man nach einer zweiten Legislaturperiode ja sein Sold für immer bekommt, nach Parteilinie entscheiden. Mhm. Das ist einfach
eine Existenzfrage.
Das sind die Spielregeln des Systems.
Ja, aber das ist eine Existenzfrage. Da muss ich in die Situation eines Politikers auch hineindenken, der eine Ausbildung gemacht hat als Jurist, aber dort nie gearbeitet hat und dann in die Partei geht und sich dort wirklich aufopfert, jahrzehntelang da rumhängt, seinen Job macht. Der kann nicht zurück in den Job. Der hat nicht unbedingt eine Kanzlei. Er muss schon ein sehr bekannter Politiker sein, dass er vielleicht einen Beratervertrag bekommt. Das heißt, der ist gewissermaßen erpressbar.
In gewissem Sinne ja. Mhm. Ich denke schon. Und da sind natürlich, warum sich Politiker so verhalten, wie sie sich verhalten, das wird viel zu wenig aus meiner Perspektive analysiert. Und da wird sich viel zu wenig auch empathisch Gedanken drum gemacht. Weil oftmals handeln Menschen tatsächlich aus Angst motiviert. Angst, ihre Stellung zu verlieren. Und das kann ich tatsächlich in der politischen Landschaft extrem oft wahrnehmen und extrem oft spüren. Und ich kann diesen wirtschaftlichen Zwang spüren, ich kann diesen Parteizwang spüren. Da sind so viele Zwänge, denen Politiker unterlegen sind. Und leider sind es meistens nicht die Zwänge von den Bürgern, sondern es sind andere Zwänge. Mhm. Und die App versucht, diesen Bürgeraspekt, das heißt, dass der Bürger den Politiker wieder viel stärker an sein eigentliches Repräsentationsinteresse bindet, nämlich den Bürger zu repräsentieren, das zu unterstützen. Das heißt, wir wollen Bürgerlobbyismus. Wir möchten Politiker accountable machen. Die Bevölkerung ist vollständig gläsern, aber der Politiker ist total ungläsern.
Aber ich sehe hier auch eine riesige Chance für einen Politiker, der vollkommen desillusioniert feststellen muss, dass er in der Partei das verraten muss, warum er eingetreten ist. Also ich sage ja immer, das habe ich als Muster erkannt, dass die großen Parteien immer den Wert verraten, der ihren Kern ausmacht. Also die SPD verrät den Arbeiter mit Hartz IV. Die Grünen als Friedenspartei verraten den Frieden mit dem Krieg in Jugoslawien. Und die SPD verrät eigentlich den Mittelstand, weil sie eigentlich nur die Banken finanziert oder das durchwinkt. Was ich aber als große Chance sehe, ist, dass nicht nur wir den Politiker kontrollieren, sondern wenn man eben auch erkennbar machen kann, welcher Politiker sich am stärksten, für was er auf die Plakate schreibt, auch daran hält, dann kann man den auch direkt wählen. Das heißt, ein Politiker kann es sich leisten, ehrlich zu sein. Er ist unabhängig von dem, was die Partei macht, weil er genau weiß, über die App, hinter ist eine Community, die genau die Ehrlichkeit gutiert. Genau. Also eine Riesenchance für eine neue Politikergeneration, die sagt, einen Blick mal, ich bin gar nicht mehr auf die Partei so groß angewiesen. Ich habe hinter mir ein Wahlvolk, was mich gläsern kontrolliert und sagt, hey, der Typ macht das, was er sagt.
Ja.
Das, was wir wollen. Also das, was wir gerne. Wir wollen Friedenspolitik und die setzt er jetzt um. Ja. Und dafür wählen wir ihn auch wieder direkt. Wir garantieren ihm, dass er diesen Job auch machen kann. Ja.
Das ist natürlich, wir haben mit vielen Leuten zu tun. Wir bekommen viel Feedback. Und jemand hat mal zu mir gesagt, eigentlich sortiert ihr damit doch nur die faulen Eier aus. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich schon. Weil im Grunde genommen hat jemand, der wirklich das generische Interesse hat, die Bevölkerung zu vertreten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen, muss gar keine Angst haben, weil im Grunde helfen wir ihm. Wir helfen ihm darüber, Klarheit zu gewinnen, was die Bevölkerung möchte, seine Positionierung im Bundestag viel besser danach auszurichten und nachhaltig in eine würdige Repräsentation zu investieren. Mhm. Und wenn man das wahrnimmt, und genau, wie du richtig gesagt hast, derjenige, der es als erstes erkennen wird, der wird so einen massiven Vertrauensvorteil den anderen gegenüber haben, dass ich eigentlich jetzt nur jeden Politiker einladen kann, mitzumachen und sich als sogenannter App-Geordneter zu engagieren.
App-Geordneter ist gut.
Ja, das ist ja gar nicht der Punkt. Wir wollen ja gar nicht, dass am Ende das Diktat, was der Politiker zu tun hat, von der Bevölkerung kommt. Es ist ja nicht so, dass wir fordern, wenn 20 Millionen das und das sagen, dann musst du dich so entscheiden. Wenn du das nicht machst, dann wirst du geköpft. Im Gegenteil, das freie Mandat ist schon in Ordnung, und Repräsentation ist auch in Ordnung. Die Frage ist halt nur, ob sie wirklich repräsentiert und wen. Und wenn der Politiker eine Entscheidung getroffen hat, die er erklären kann und auch erklären will und da eine Masse von Personen erklären muss, das ist dann wieder eine Frage, wie fangen wir an, uns sozusagen, wie gehen wir selbst alle im Einzelnen Schritte, dass ein so großes Kollektiv entsteht mit einem so großen Druck, dass jemand nicht mehr darum hinkommt, sich zu erklären, aber nochmal zurück dahin, der Politiker kann sich auch gegen die Community entscheiden, wenn er es mit vernünftigen Argumenten erklärt. Mhm. Das wäre für mich okay. Wenn ein Fachpolitiker zu mir sagt, ich habe das aus den und den Gründen gemacht und offen darüber spricht, dann kann ich das, und ich das persönlich nachvollziehen kann, dann kann ich das für gut heißen. Mhm. Wenn jemand das nicht macht und er trifft andere Entscheidungen als ich, dann wähle ich ihn einfach nicht mehr.
Mhm. Kannst du mir spontan Politiker nennen, vor denen du, auch wenn sie vielleicht gar nicht so ticken wie du jetzt, also wo du sagst, du hast vor denen auf jeden Fall Respekt, die sind deiner Meinung nach glaubwürdig. Die haben eine gewisse Würde und eine Glaubwürdigkeit, die sagt, ja, ich glaube nicht, dass das reine Opportunisten sind. Gibt es da Menschen?
Ja. Wir haben über einen schon gesprochen, brauche ich nicht mal sagen den Namen, der jetzt ausgetreten ist aus den Sozialdemokraten. Wir haben zum Beispiel auch jemanden bei den Linken, Fabio De Masi, der auf unser Schreiben ganz am Anfang, wir haben schon mehrmals alle Bundestagsabgeordneten angeschrieben, sehr ambitioniert reagiert hat und sich sofort mit uns getroffen hat, ein Video mit uns gedreht hat, jetzt Interesse hat, eine Veranstaltung zu machen. Wir haben bei der SPD auch einige, die das tun. Das sind nicht die bekannten Politiker, das heißt, die stehen nicht in der Öffentlichkeit, aber es gibt sehr, sehr viele, die sehr ernsthaft und sehr interessiert mit uns gesprochen haben. Auch bei der AfD gibt es auch. Grüne auch. Bislang hat sich noch kein CDU-Politiker mit uns unterhalten. FDP so auch sehr viele. Das heißt, es gibt
Einzelpersonen, die durchaus Interesse haben.
Ja, absolut. Und dieses Interesse auch so stark artikulieren, dass sie sich mit uns treffen, dass sie sich mit uns unterhalten, dass sie darüber schreiben, dass sie sich mit uns getroffen haben. Wer das am Ende dann sein wird, der als erstes diesen Schritt wagt, das kann ich natürlich nicht prognostizieren, weil Lippenbekenntnisse sind Lippenbekenntnisse. Und wer am Ende macht, das kann ich noch nicht sagen. Aber
das finde ich an der App auch gut, dass sie absolut konkret ist.
So ist es.
Also das heißt nicht, wir planen, wir machen, sondern es gibt sie schon, um diese Arbeit aber weitermachen zu können, nämlich die ständigen Entscheidungen, die im Bundestag gewähren, um diese Arbeit machen zu können, das ständige Einsammeln Informationen und das aufzubereiten und auch zu ergänzen durch Bildmaterial und so weiter, also Bewegtbildinterviews, ja, muss einfach eine dauerhafte Finanzierung her. Deswegen schaut euch das an, unterstützt das, da 2000 Leute werden wir wohl zusammenbekommen. Ich möchte auf etwas hinweisen, was ich bei dir auch gelesen habe, nämlich du möchtest das System nicht bekämpfen. Das ist ja bei Marx, hat dir die Maschine nur perfektioniert, sondern du möchtest eine Transformation, das ist Fuller. Kannst du mal beschreiben, was ist deine Philosophie, wie du diese Transformation dieses Systems, was sehr komplex ist, muss man sagen,
total,
wie du das hinbekommen möchtest?
Also, das ist
schwierig.
Nee, es ist nicht schwierig. Es ist so schön, dass die Frage gestellt wird. Also erstmal müssen wir uns darüber klar werden, was dieses System ausmacht und wie dieses System ist. Und es ist, wir leben in einem Wirtschaftssystem, das auf Konkurrenz basiert. Und diese Konkurrenz hat einen unglaublichen technologischen Fortschritt hervorgebracht und auch einen unglaublichen Wohlstand, der noch nicht allen zugute gekommen ist. Das ist das große, der große Traum, der immer suggeriert wird, dass letztendlich der Kapitalismus und auch der Neoliberalismus allen zugutekommt, das ist nicht passiert, aber er hat für einen Teil der Gesellschaft extremen Reichtum und extreme Möglichkeiten produziert. Mhm. Und wir haben dazu...
Also ich möchte mal einnampen für die Libertären. Also du sagst, dass der Kapitalismus auch positive Seiten hat. Er hat Innovation auch geschaffen. Vielleicht indem er die Gier der Menschen befeuert hat oder die Innovation, wie du das möchtest, aber dadurch sind die Dinge auf den Weg gekommen in der Konkurrenzsituation, wo man gesagt, ja, da hat sich das Bessere durchgesetzt.
So ist das zumindest, wenn man die Systeme, wir haben ja auch real existierenden Sozialismus, der eigentlich nichts damit zu tun hatte, erlebt. Und was man dann sehen kann, ist, dass der technologische Vorteil in dem kapitalistischen System sehr viel stärker war als eben in diesem System. Das kann ich nur beobachten. Mhm. Das ist eine reine Beobachtung.
Gut. Also wir können, um das richtig zu verstehen, es gibt auch positive Seiten, wenn man sich über den Kapitalismus unterhält.
Ja,
Innovation.
Ja, selbstverständlich.
Wohlstand, Massenproduktion, dass man günstig an eine Waschmaschine kommt.
Selbstverständlich. Das sind, denke ich, alles positive Seiten. Die Frage ist, wie gehen wir mit den externen Kosten um? Da sind wir bei der Umweltfrage. Mhm. Die sind eben nicht internalisiert. Ja. Wir haben einen Preisberechnungsmechanismus, der das alles nicht verändert. Ja. Da brauchen wir was Neues, keine Frage.
Und gibt es ein Ziel im Kapitalismus?
Ja, Wachstum.
Also in der Überproduktion.
Ja.
Was machen wir, wenn das Ziel, das alle alles haben, erreicht ist?
Das haben wir ja schon erreicht. Das ist ja der Punkt. Das ist ja das Wahnwitzige in diesem System, dass wir 14 Milliarden Menschen ernähren könnten und auch im Prinzip eine Güterproduktion haben, um alle mit Wohlstand zu versorgen. Nur der Kapitalismus basiert auf Verknappung. Und das ist das Problem. Das heißt, wir haben eigentlich gar kein Problem von Dingen, die da sind, sondern von der Verteilung.
Ich möchte mal ein anderes Bild wählen, nochmal für die Libertären, weil die immer denken, dass ich ein Feind des Kapitalismus bin. Nein, ich sehe das so wie ein Flugzeug. Wir steigen ein, weil wir wollen nach X. Und dann haben wir einen Steigflug dann fliegen wir eine Weile und dann landen wir. Und das Ziel dieses Fluges ist nicht ständig in der Luft zu bleiben, sondern irgendwo anzukommen.
Ja.
Wenn wir aber angekommen sind, dann steige ich sofort das Flugzeug, fliege wieder zurück. Nee, ich will da bleiben. Das ist da wunderbar. Ja. Und wenn ich das aber, das Landen, gar nicht vorgesehen habe, dann frage ich mich irgendwann, was sind das für eine Maschine?
Ja, das ist, aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Das ist ja ein Kapitalismus mit einem schuldbasierten, wachstumsgenerierten Geldsystem. Das ginge ja auch unabhängig voneinander. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ich sagen möchte, ist, das ist die wirtschaftliche Systematik, in der wir leben. Und dann haben wir eine politische Systematik, wo wir immer sagen, hier haben wir das Prinzip von Ungleichheit und von Meritokratie. Und diejenigen, die mehr leisten, sollen mehr bekommen. Und hier suggerieren wir, dass politische Gleichheit herrscht. So, und wir sagen, das ist miteinander kompatibel. Wir haben eine marktgerechte Demokratie und das funktioniert alles.
Das ist ein schönes Wort.
So, also,
das haben wir auch. Wir haben eine marktgerechte Demokratie. Der größere Marktplayer hat mehr Demokratie.
Ja,
kann mehr stimmen.
Das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir aus dieser Situation und wo wollen wir überhaupt hin? Und da muss ich sagen, das ist mein Werteset. Ich möchte zu einer Gesellschaft, die einer Gesellschaft mündiger Individuen, die in politischer Gleichheit ihre unterschiedlichen Interessen aushandeln. Also für mich ist Demokratie wirklich ein erstrebenswerter Zustand, echte Demokratie. So, weil ich glaube, dass nur dann innerer Frieden und auch äußerer Frieden auf die Welt bezogen möglich ist. Das ist der einzige.
Basiert auf Gerechtigkeit.
So ist es. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir als Gesellschaft Frieden miteinander schließen. Und was dafür notwendig ist, ist halt eben dass man im Kern anerkennt, dass jeder Bürger eines Landes die vernünftigen Entscheidungen für sich treffen kann. Das muss man dafür anerkennen.
Es geht aber auch Spinner.
Die haben ja aber auch das Recht dazu zu spinnen.
Aber du glaubst, sie sind in der Unterzahl. Hebt sich dann auf,
Ich will mal so sagen, jeder Mensch hat ein vernünftiges Gespür dafür, was für ihn richtig ist und was für ihn gut ist. So, und
aber
er ist sich seinen Interessen bewusst.
Marius, da sind wir aber an deinem Punkt, wenn wir in einem System schon durch das Bildungssystem konfiguriert werden, wo wir auf Egoismus getrimmt werden, ist das Gefühl, was wir dann haben, gesund?
Das ist aber ja schon wieder eine. Ich habe jetzt im Prinzip von dem Konzept des mündigen Bürgers gesprochen. Und darüber wird dann ja mit Bildung, also mit unserem Bildungssystem, mit der medialen Einwirkung, wird uns das abtrainiert. So, das müssen wir auch analysieren, dass das so ist. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt aus diesem System heraus? Das heißt, wir haben gesagt, wir haben Kapitalismus, wir konkurrieren miteinander. Der Neoliberalismus hat uns zerlegt in Funktionen, die wir halt auf dem Markt irgendwie anbieten und austauschen. Und wir haben die Illusion der Demokratie. So, das ist das, womit wir konfrontiert sind.
Wie kommen wir da jetzt raus? Und so geht es nicht weiter.
So geht es nicht weiter aus meiner Perspektive. Wie kommen wir da raus? Und das zeigt die Geschichte, dass Revolutionen den Zustand nicht verbessert haben langfristig, sondern nur noch verschlechtert haben. Es hat auch damit zu tun, dass die falschen Mittel, ich habe es vorhin schon gesagt, zur Erreichung eines richtigen Ziels eingesetzt wurden. Das heißt, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir so einen maximalen Gegenentwurf, ich personifiziere den immer mit Jesus, der nur einen inneren Weg gegangen ist und gesagt hat, das große Ganze, das Weltgeschehen, darauf kommt es vielleicht gar nicht an. Ich gehe meinen inneren Weg der Erleuchtung und versuche in meinem unmittelbaren Umfeld etwas zu schaffen, Sinn zu vermitteln und selbst zur Erkenntnis zu kommen.
So, und die Frage ist, weil du von Jesus sprichst, Marlon Brando anführen.
Das würde mich jetzt interessieren.
Marlon Brando hat nämlich Folgendes gesagt, vielleicht direkt nachdem er den Film gedreht hat, Apocalypse Now. Ein Mann, der seinen eigenen Weg geht, kann nicht überholt werden.
Ist so.
Das finde ich auch eine tiefe Weisheit.
Das ist ja der Punkt, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen, oder da werde ich jetzt ein bisschen spirituell. Einzigartigkeit kennt keinen Vergleich. Und in jedem von uns ist dieser Samen von Einzigartigkeit angelegt. Das heißt, uns kann nichts genommen werden, uns kann aber auch nichts hinzugefügt werden. Und wenn man also auf dieser fundamentalen Ebene verstanden hat.
Das heißt, wir tragen letztendlich alles in uns und haben jetzt die Möglichkeit, unser Ideal, die Gerechtigkeit, eine Empathie auch zu leben, weil wir sonst nicht untergehen. Das ist dann, also empathisch zu sein, ist heute fast schon nicht geschäftstüchtig, würde ich mal sagen. Da geht man schnell unter. Geiz ist geil. Großzügigkeit ist so in der Wahrnehmung nicht geil.
Ist das wirklich so?
Ja, wir wissen von Erwin Thoma, der die Natur vollkommen anders agiert. Die konkurriert nicht unbedingt miteinander, sondern sie kooperiert die ganze Zeit.
Aber das ist ja genau der Punkt. Dieses System schwingt aus der eigenen Perspektive genauso, wie man selbst schwingt. Also ich sehe dieses System, deshalb kann ich auch positive Sachen am Kapitalismus sehen, wie an unserer formalen Demokratie mit Wahlrecht und so, weil ich nicht auf der Problemebene schwinge oder versuche nicht dort zu schwingen, sondern weil ich mich immer mehr versuche, auf höhere, visionärere, selbstverantwortliche Ebenen zu begeben. Und wenn ich das tue, dann kann ich sagen, okay, es gibt diesen inneren Weg und letztendlich kommt es darauf, glaube ich, wirklich an, am Ende des Lebens diesen inneren Weg zu gehen. Da ist gar nicht so entscheidend, wie viel Veränderung man im Außen gemacht hat, sondern wie authentisch man sich selbst, das, was in einem an Potenzial angelegt wurde, auszudrücken oder ausgedrückt hat. Aber es gibt irgendwie so dieses Zwischending, also wo innere und äußere Perspektive zusammengeführt werden. Und das ist für mich Fuller, dass es gezeigt hat, dass es nichts bringt, Dinge zu bekämpfen, weil damit stärkt man sie nur, auch ideell, weil man so viel Gedanken und alles, was wir denken, manifestiert sich in unserer Realität.
Man übernimmt letztendlich ihr Modell von Framing, wie die Veränderung organisiert wird, durch Konfrontation.
Ja, total. Das hat ja Bertolt Brecht auf wunderbare Art und Weise mehrfach in seinen Theaterstücken, in all dem, was er gesagt hat, ausgedrückt, dass man so sehr dominiert wird durch das, was man eigentlich ablehnen möchte, dass man am Ende dazu wird. So. Und die Frage ist, wie wird man in diesem System, wo man damit konfrontiert ist, dass man all diese Limitationen erlebt, wie wird man zu sich selbst? Und das ist eine Reise nach innen. Und wenn man die macht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, okay, man schwingt und schwingt und schwingt und schwingt höher. Und man schafft es, mit dieser Schwingung Leute zu inspirieren, ähnlich hoch zu schwingen. Und dieser Spirit ist dann auch in unser Produkt gegossen, dass wir nicht dagegen sind, sondern für etwas sind. Wir sind für Demokratie. Wir sind nicht gegen Elitenherrschaft, sondern wir sind für Demokratie.
Ihr wollt den Bundestag demokratisieren.
Genau. Zugänglich machen und demokratisieren.
Und transparent machen.
Genau. Und das ist genauso die Zusammenführung aus meiner Perspektive, dass man es nicht schafft, Erich Fromm hat es so formuliert, vielleicht von mir, Ideen können zu mächtigen Kräften werden, wenn sie die speziellen Bedürfnisse eines Gesellschaftscharakters berücksichtigen. Und die speziellen Bedürfnisse sind gerade, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann es noch nicht so richtig kognitiv fassen, aber jeder Bürger hat das Gefühl, dass da irgendwas schiefläuft. So.
Er spürt es.
Er spürt es. Ja. Und wir haben eine Idee. So, und wir müssen das einfach zusammenbringen in ein Produkt, was die Leute gerne benutzen. Das heißt, die wirklich guten Produkte sind die, die ein Bedürfnis 10-mal besser lösen, was da ist, als das, was gerade da ist.
Also die fokussieren sich nicht auf das Problem, sondern die bieten eine Lösung an, die easy ist. Also das ist ja die große Leistung von Steve Jobs, sich der Welt so zu nähern.
So ist es.
Durch einen.
Genau. Ja. Das heißt, diese Produkte, die langfristig wirklich erfolgreichen Produkte, sind aus meiner Perspektive die ein Bedürfnis 10-mal besser gelöst haben als der gegenwärtige Zustand. Und etwas, also der gegenwärtige Zustand haben wir ja lang genug beschrieben, etwas digital selbst sich einzumischen, zu lösen, seine Stimme zu geben, zu merken, dass man Teil einer Interessengemeinschaft ist, dass man eine politische Stimme hat, wenn man mitmacht. Das ist einfach eine 10-mal bessere Lösung, als apathisch zu Hause zu sitzen und sich über die Zustände zu ärgern.
Oder an einem Club anzuschließen, der gegen etwas ist. So, und das nur bekämpft so und keine Zeit mehr hat für die Alternative. Genau. Wir sprechen hier von Einmischen.
Ja.
Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, mischt er sich automatisch ein.
Ja, natürlich. Ja,
er meldet sich zu Wort, er okkupiert auch, aber er ist am Set und er hat eine Wirkung. Würdest du sagen, dass dieses Einmischen auch eine suchtmachende Wirkung hat? Ist das was wie eine Droge? Also könntest du aufhören, dich nicht mehr dahingehend einzumischen, dass du dein eigenes Leben, deine eigene Entscheidung führen möchtest?
Das ist, ich würde es nicht als Droge bezeichnen, weil ich glaube, das ist unser natürlicher Zustand. Also unser Zustand ist, uns selbst auszudrücken, unsere Wahrheit. Und unsere Wahrheit ist, nicht zurückzuschrecken, unsere Meinung nicht zu äußern, weil der Chef irgendwie da was gegen haben könnte oder weil man ja nicht auffallen will negativ, sondern Mensch zu sein bedeutet, Verantwortung dafür zu übernehmen, wer man ist und wie man denkt. Und
seine Potenziale zu zeigen.
Seine Potenziale zu zeigen und sich eben einzumischen. Mhm. Das bedeutet für mich Mensch sein.
Würdest du sagen, ich denke gerade an Rüdiger Lenz, aber auch an Erwin Thoma, dass es darum geht, dass man erblüht?
Ja, total. Gedeihen. Es geht um Gedeihen. Mhm. Letztendlich geht es um Gedeihen, weil am Ende des Lebens wird man sich nicht fragen, ob man es dem Chef recht gemacht hat, sondern ob man sich selbst ausgedrückt hat.
Mhm. Lass uns, hiermit ist glaube ich klar abgebildet, wie du tickst, nochmal ganz konkret auf diese App kommen. Was sind die wichtigsten Funktionen deiner Meinung nach und welche fehlen noch, welche sollen ergänzt werden durch Crowdfinanzierung?
Also, was wir bisher umgesetzt haben ist, wir haben alle, mit Sternchen, Vorgänge des Deutschen Bundestages in eine App gegossen, wo wir die Informationen, die auf diversen verschiedenen Seiten existieren, sozusagen zusammenbringen. Das heißt, wir bringen parlamentarische Vorgänge zusammen mit Lesungsterminen, zusammen mit Beschlussempfehlungen aus Ausschüssen an einzelnen Vorgängen zusammen.
Das heißt, also wie Gesetze letztendlich entstehen.
Ja, so ist es. Ja. Wir bringen für jedes einzelne Gesetz bringen wir alle Informationen, die der Bundestag dazu anbietet, zusammen.
Und das, eben, was der Abgeordnete eben auch hat.
Ich glaube, so viele Informationen hat er nicht mal. Deshalb benutzt er auch unsere App. Also wir sind ja in gewissem Sinne auch schon eine eierlegende Wollmilchsau für den Abgeordneten, weil wir auch für die etwas 10-mal besser machen. So. Das heißt, ich habe alle Informationen zu einem parlamentarischen Vorgang. Ich kann durchsuchen, ich kann filtern. Ich als Fachpolitiker kann meinen Bereich filtern. Das ist so der eine Bereich. Informationsfreiheit würde ich das bezeichnen. Einfach Zugang zu dem bekommen, was im Parlament passiert. Und dann, der zweite Bereich, ist das virtuelle Abstimmungsmandat. Das heißt, dass wir wirklich die Möglichkeit geben, selber eine Entscheidung zu treffen als verifizierter Nutzer, mit der man sich positionieren kann.
Ganz kurz verifizieren, ganz einfach, Telefonnummer eingeben.
Telefonnummer, WhatsApp-Prinzip, Telefonnummer
eingeben. Code angeben, klack, und das ist dann
dein. Dann ist man dabei. Mhm. So, und dann hat man nämlich Folgendes. Man beschäftigt sich mit einem einzelnen parlamentarischen Vorgang, trifft sein Votum, sieht, wie die Community abgestimmt hat. Das heißt, der Early Win ist quasi, ich kann meine Meinung mit dem vergleichen, wie die Community tickt.
Würdest du sagen, man ist praktisch Demokratie-Player?
Ja, selbstverständlich. Mhm. Man übernimmt Verantwortung als Bürger dafür, dass man Teil dieser Gesellschaft ist und drückt seine Meinung aus.
Und das Spiel heißt Bundestag, Gesetzgebung, ja, und man wird Player.
So ist es. Mhm. Man macht einfach mit. Ja. Man spielt mit. So, und man sieht ein Community-Ergebnis. Und das wahnsinnig Spannende ist, man sieht zusätzlich zu dem bundesdeutschen Community-Ergebnis noch ein Wahlkreis-Community-Ergebnis. Das heißt, ich sehe, wie Gesamtdeutschland das sieht. Und ich sehe, wie mein Wahlkreis das sieht. Da kann es ja auch gegebenenfalls Unterschiede geben. Ja. Und dann kommt natürlich der Bundestag ins Spiel. Also wie entscheiden die offiziellen Player? Und dann nicht nur auf der Ebene im Gesamtbundestag, sondern auch auf fraktioneller Ebene. Und im Fall von namentlichen Abstimmungen natürlich auch auf personaler Ebene. Und das heißt, diese Information, was passiert, wie stehe ich dazu, wie sieht das eigentlich die Community und wie haben die offiziellen Entscheidungsträger entschieden, all das verbinden wir halt in dieser App Democracy und können dann auf Basis dieser personalen Entscheidung im Vergleich zu dem, was die Fraktionen gemacht haben, sogar noch eine Übereinstimmungsquote für dich mit dem sogenannten Wahlometer anbieten, der dir zeigt, wie stark dich eine gewisse Partei repräsentiert. Das heißt, du kannst damit automatisiert sehen, ob deine Wahlentscheidung bei der letzten Wahl korrekt war oder ob du vielleicht besser eine andere Partei wählen solltest.
Das, was du hier beschreibst, das ist ja in anderen Bereichen vollkommen selbstverständlich. Beim Fußball ist das ja so. Ja. Du weißt genau, wenn du Champions-League-Freund bist, welche Mannschaft wie gespielt hat. Du kannst bei den Spielen sehen, ob der teuer eingekaufte Spieler tatsächlich die Tore schießt oder einfach nur rumsteht. Ja. Du siehst eben auch, was verschiedene Player es gibt. Und das ist jederzeit auch über eine App einsehbar. Von daher habe ich mir eben, das möchte ich nochmal sagen, gesagt, eigentlich muss man sich die Frage stellen, warum die Bundesregierung mit den Steuermitteln, die sie hat, so eine App nicht auf den Weg gebracht hat oder auch warum die Medien, die meiner Meinung nach die Informationspflicht haben, ja, das nicht gemacht haben. Warum ARD und ZDF, die ja ziemlich gut von Gebühren leben können, nicht sagen, einen Blick mal, wir sehen uns ja als jemand, der die Demokratie bewerben möchte. Dann lasst uns doch selbst das App machen, wir sind ja Medienprofis, das ist ja eine Medien-App.
Ja, absolut.
Warum die das nicht gemacht haben? Das haben drei Jungs jetzt gemacht, ne? Ja. Und fünf Programmierer, würde ich jetzt mal sagen.
Sind zu dritt. Zwei Programmierer und meine Wenigkeit.
Wie wird das im Umfeld, in deinem persönlichen Umfeld, wie wird das angenommen? Ich habe zwei Sachen, es gibt immer nur Super Pro oder Super Contra.
Ja.
Ist das so?
Das würde ich sagen, im peripheren Umfeld ist das so. Also wenn ich jetzt alle, die mich kontaktieren, wahrnehme, dann ist es entweder totale Ablehnung.
Wie kann man das ablehnen?
Naja, man kann das ablehnen dadurch, dass man sich in eine akademische Diskussion darüber verstrickt, dass die parlamentarische Demokratie ja die richtige Form von Demokratie ist und mehr Bürger Beteiligung jetzt nicht unbedingt wünschenswert.
Warum nicht?
Naja, weil man vielleicht Interesse daran hat, dass das so bleibt.
Oder dass man eben sagt, das Argument, die Vorgänge sind so komplex, da hat doch der einfache Bürger gar nicht die Zeit und die Lust und die Kompetenz, sich da einzulesen.
Genau.
Stimmt das?
Für gewisse Bereiche stimmt das, denke ich schon. Das ist auch eine Erfahrung, die App-User machen. Dass man jetzt komplizierte Gesetzestexte hat, ob die so verklausuliert sein müssen, ist natürlich die andere Frage. Ja. Aber es gibt, denke ich, schon Fragen, die von Fachpolitikern geklärt werden können, so. Aber trotzdem hat jeder grundsätzlich ein Gefühl, in welche Richtung er tendiert. Mhm. Und dementsprechend ist es genau der Hybrid, ich lehne jetzt Fachpolitiker nicht ab. Die sollen aber bitte Fachpolitik machen. Und die sollen sich genau mit ihren sachkundigen Positionen emporbringen und nicht einfach nur blindes Parteiverhalten an den Tag legen.
Man könnte ja auch die Frage stellen als Politiker, wenn das Publikum immer vollkommen anders abstimmt wie man selber, ob es vielleicht auch mit der Art und Weise der Texte zu tun hat, dass die Menschen das aber nicht verstehen.
Ja, selbstverständlich.
Könnte man ja auch die Frage stellen. Also wenn man es besser erklärt hätte, hätten sie vielleicht so genauso gestimmt wie man selber. Das ist jetzt nur eine These.
Ja.
Was ist denn das Ziel von Democracy App? Möchtest du die repräsentative Demokratie abschaffen?
Nee, ich möchte sie erweitern.
Und nochmal, du möchtest sie, so wie wir es im Moment, das soll nicht verändert werden.
Ja, die Frage
also
ist,
verändert schon, aber es soll nicht weg.
Na, repräsentative Demokratie ist eine Form von Demokratie. Wir haben die Wurzeln dessen beschrieben. Aber sie hat natürlich auch ihre Berechtigung dahingehend, dass in einer arbeitsteiligen Gesellschaft nicht jeder das Interesse hat, sich mit jedem Thema zu beschäftigen. Und das ist aus meiner Perspektive auch vollständig gerechtfertigt. Das heißt, es gibt diese Möglichkeit, so stark politisch teilzunehmen, wie man eben möchte. Aber die repräsentative Demokratie muss demokratisch sein und sie muss kontrolliert sein. Und was wir gerade haben, ist etwas, dass sie medial nicht richtig kontrolliert wird und wir auch nicht die Entscheidungsträger, die welche Entscheidungen treffen, wirklich kennen. Also das wissen wir jetzt durch die App, wer wie entschieden hat.
Aber es ist
nicht präsent. Es wird in den Medien, werden nicht Oppositionsanträge vorgelesen, es wird nicht vorgestellt, worüber wird gerade eigentlich wirklich diskutiert. Es gibt mal Themen, die haben politische Konjunktur, aber wir erfahren eigentlich nur von den Medien, von der Politik und dann hören wir personenfixiert irgendwie, dass Seehofer sich mit Merkel gestritten hat, aber wir wissen gar nicht, worum geht es eigentlich wirklich, was passiert.
Also wir sehen nie die Facetten, nie die Details, sondern plakativ eingedampfter Meinungskorridor.
So. Und die Frage ist, definitiv produziert die repräsentative Demokratie gerade keine repräsentativen Entscheidungen. Das haben wir festgestellt.
Aber sie produziert was anderes, nämlich eine immer größere Ablehnung. Es gibt ja auch Zahlen, die ich gelesen habe, dass, glaube ich, in Thüringen bei der letzten Umfrage 5% der Bürger gesagt haben, wir vertrauen noch in eine Partei.
Ja, genau.
Da muss man sich Gedanken machen.
Absolut. Aber der Punkt ist ja, welche Möglichkeiten gäbe es, die repräsentative Demokratie anzureichern, dass sie wieder funktioniert? Und ich glaube, dass sie, wenn man sie kontrollierbar macht, also wenn man die Entscheidungsträger wirklich damit konfrontiert, dass sie gläsern sind, dass es dann ein sehr großes Potenzial darin liegt und jeder Einzelne auch an den Politiker adressiert, sei es mit einer Mail ins Wahlkreisbüro, sei es mit einem Anruf, hey, warum hast du denn da nicht so gestimmt, wie ich das will?
Der merkt, oh.
Genau, jetzt ist plötzlich Zugang von Bürgern da, jetzt steigen ihm Bürger sozusagen aufs Dach und wollen wirklich, dass er sie repräsentiert. Das ist eine Möglichkeit und natürlich ist der bundesweite Volksentscheid, also mehr direkte Demokratie sozusagen nach Schweizer Vorbild, einzuführen, eine andere Möglichkeit.
So, und möchtest du das auch?
Ich persönlich bin Befürworter des bundesweiten Volksentscheids. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass es wird sehr viel Aufwand betrieben, demokratische Strukturen abzuschaffen derzeit.
Das nennt sich eine NGO-Siierung der Gesellschaft.
Genau. Und
wird privatisiert.
Der Neoliberalismus macht da auch noch seinen entsprechenden Teil mit. Also da wird sehr viel Aufwand betrieben. Das heißt, auf der einen Seite werden Machtstrukturen immer unsichtbarer und auf der anderen Seite darf demokratische Kontrolle eigentlich nicht stattfinden. Und wenn wir die verrechtlichte, in die Verfassung geschriebene Form davon hätten, dass im Zweifel wir die repräsentative Demokratie korrigieren könnten, dann würde die repräsentative Demokratie auch besser funktionieren. Weil davor hat man Angst, am Ende ein
du möchtest einfach Bürger, du möchtest, Demokratie bedeutet die Herrschaft durch das Volk, du möchtest
so
Bürgerkontrolle
so
und nicht,
es.
Dass das Volk kontrolliert wird.
So ist es, genau. Also der Punkt ist einfach, das sind nicht mal meine Argumente, das sind Argumente von Verfassungsrichtern, die sagen, Peter Müller, Peter Huber in der FAZ, dass durch den bundesweiten Volksentscheid die repräsentative Demokratie repräsentativer wird.
Natürlich.
So, und das ist der Punkt. Also ich glaube, auf dem Weg zu mehr Demokratie.
Es ist im Grunde, das gibt's, jede Automobilfirma hat so etwas,
ja.
Dass wenn da eine Fehler, also da gibt es eine Rückrufaktion.
Ja.
Das wird nicht verschleiert, weil da gibt es das Problem mit der Bremsscheibe nicht. Eine Rückrufaktion ist eher, da haben die nicht nur Scheiße gebaut, sondern die sind wirklich so fair, dass das alles gefährlich wird. Das ist das, was das auch sieht. Das heißt, nochmal an die Box kommen. Ich möchte mal noch ein anderes Bild wählen, warum ich das ja auch sehr gut finde. Wir möchten eigentlich, dass der Politiker, den wir jetzt mal als Formel-1-Fahrer bezeichnen, dass der regelmäßig an die Box kommt, wenn die das Schild raushalten.
So ist es.
Und nicht einfach fährt man immer weiter.
Aber,
das Team, wir sind das Team, dass du da fahren kannst. Und jetzt an die Box, warum? Wir müssen da mal was gucken.
Genau das ist der Punkt. Und da ist der bundesweite Volksentscheid eine verrechtlichte Form davon. Weil das wäre die absolute Korrektur dessen. Und das ist auch der Grund, warum das so massiv seit Jahren verhindert wird und seit Jahren auch nicht erfolgreich ist. Weil das wäre am Ende demokratische Kontrolle der Machtstrukturen, die halt überfällig ist. Mhm. So, was wir tun, ist ja im Prinzip so tun, als gäbe es das schon. Also wir nehmen einfach an...
Wir simulieren,
als wäre das möglich. Wir geben jedem die Möglichkeit mitzumachen und erzeugen damit möglicherweise so eine große Öffentlichkeit, dass es gar nicht anders mehr möglich ist, als das einzuführen.
Da sind wir natürlich bei einem kritischen Punkt, ansprechen müssen. Ich finde die Idee grandios und in unserer Community, da kommt immer ja Ken for President, sage ich, nee. Eben nicht den guten Diktator suchen oder so, sondern sich einmischen. Aber trotzdem habt ihr nur nach 35.000 Anfangsspenden 21.000 aktive User.
Ja.
In Deutschland, habe ich nochmal nachgerechnet, leben mehr als 21.000 wahlberechtigte Bürger. Ist so. Warum?
Ja.
Dass die klassischen Medien darüber nicht berichten.
Das tun sie, das muss man auch fairerweise
sagen. Okay, aber warum geht es dann nicht durch die Decke? Wollen die Menschen keine Mitbestimmung? Sind sie so konditioniert? Hast du ein idealisiertes Menschenbild, wollen die Leute ihre Ruhe haben? Also 21.000 ist schon ein bisschen wenig.
Es sind 21.000 mehr als nur ich selbst.
Das ist richtig, aber trotzdem 21.000. Ich meine, es ist wahrscheinlich einfacher, wenn du sagst, beim Mediamarkt gibt es morgen was abzuholen. Da kommen mehr als 21.000 ja. Leute.
Also ich glaube, dass der entscheidende Punkt folgendes ist. Wir sind von Idealismus getragen. Und ich glaube, ich habe auch ein sehr viel positiveres Menschenbild als der Querschnitt unserer Gesellschaft. Mhm. Das kann man, glaube ich, so sagen. Was die Idee so unglaublich genial macht, ist, dass sie so einfach ist. Es ist so leicht verständlich im Grunde genommen, ja, wir stimmen jetzt einfach über das ab, was im Bundestag passiert. So. Das heißt, jeder, der von dieser Idee erreicht wird, der ist erstmal fasziniert. Aus meiner Perspektive wurde einfach noch nicht jeder erreicht. So, vielleicht ist diese These falsch, vielleicht muss ich mich selbst dadurch korrigieren, aber ich kann sagen, dass jeder, der von dieser Idee erfahren hat, durch welche Medien auch immer, begeisterter Nutzer ist. So, vielleicht haben bisher nur 21.000 Menschen davon erfahren.
Also ähnlich wie bei dem Fußball-App, wo man sich immer am Wochenende interessiert oder unter der Woche ganz kurz gucken, wie hat meine Mannschaft gespielt, ist man sofort und guckt sich seine Mannschaft an.
Ja, genau. Das heißt, woran wir letztendlich arbeiten müssen, ist, wir haben eine App gebaut, die aus meiner Perspektive sehr gut funktioniert, aber wir haben noch nicht die Öffentlichkeit bekommen.
Also habt ihr ein Marketingproblem?
Wir haben ein Marketingproblem, absolut. Das heißt, am Ende kommt es nicht darauf an, eine tolle und geniale App zu machen, weil eine geniale App wird nicht dadurch eine geniale App, dass sie technisch gut ist, sondern dass sie die nötige Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, unser Engagement muss viel mehr darin liegen, wie verbreiten wir das, wie machen wir verständliche Geschichten aus unserer Idee, die Leute erreichen können. Und das ist absolut bisher zu kurz gekommen, weil wir immer nur aus dieser technischen Perspektive, aus dieser Bubble heraus, aus unserem Mindset heraus, dass wir die Idee völlig annehmen würden, agiert haben und dementsprechend auch unsere Stories erzählt haben. Und da muss eine Professionalisierung hin, da müssen wir ganz diverse Kanäle erreichen, da müssen wir auch einfach einige gute Formate finden für uns persönlich, wo wir Erfolgsfälle promoten können. Weil ich glaube, es hängt oft daran, dass Leute sich die Frage stellen, okay, jetzt gibt es da diese App, aber was bringt das eigentlich, wenn ich da abstimme? Und wenn wir es schaffen, einen Erfolgsfall zu dokumentieren, das heißt einen Fall, wo wir so einen massiven kollektiven Aktivismus haben initiieren können, der Auswirkungen hatte, wo sich ein Politiker dazu geäußert hat, wo vielleicht eine politische Entscheidung nochmal revidiert worden ist, wo vielleicht der Kurs geändert wurde, dann ist plötzlich dieses Gefühl von Veränderungsenergie so massiv da, dass alle daran glauben werden. Und wir befinden uns halt gerade an diesem kritischen Punkt, dass wir viel Skepsis haben, die uns auch induziert wurde. Wir müssen mit diesem Menschenbild arbeiten und in dieser Form. Aber trotzdem glaube ich daran, dass diese Idee den Teil in uns adressiert, der glaubt. Das hat er bei mir selbst getan. Diese Idee hat ja bei mir so eine Faszination entwickelt, dass ich seit 2 Jahren jeden Tag nichts anderes mache, als mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Faszination für jeden anderen auch genauso groß ist. Und dementsprechend brauchen wir einfach Reichweite.
Also hast du schon mal daran gedacht, zu KenFM zu kommen, die Macher? Das ist ein ziemlich gutes Marketing-Tool. Nein, wir wollen für euch natürlich Marketing machen, weil ich es wirklich sehr wichtig finde, weil ich sage ja immer, obwohl wir jetzt nicht verwandt sind, man soll nett zu seinen Kindern sein, die suchen einem später das Heim aus. Also die bestimmen auch, in welcher Art von Staatsform wir übermorgen leben, weil ich sehe ja, dass die Demokratie wegbröckelt. Wozu ich raten würde, sich ein konkretes Ziel zu suchen, zum Beispiel zu sagen, jetzt war hier gerade die NATO-Unsicherheitskonferenz, wir wollen ja, also viele haben daran Interesse, dass die Bundeswehr mehr Geld zur Verfügung bekommt. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, ja, braucht die auch, weil die Bundeswehr soll immer mehr Aufgaben bekommen, kriegt nicht die Mittel dazu, weil Waffen verbrauchen sich auch, wenn sie rumstehen. Also muss man das unterfüttern. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, vielleicht sind die Aufgaben zu groß, die Bundeswehr hat. Das sind gar nicht ihre Aufgaben. Was macht die da irgendwo jenseits des NATO-Gebietes? Also darüber könnte man abstimmen zum Beispiel. Wie seht ihr das differenziert? Da sagen die einen oder anderen, okay, den muss man unter die Arme greifen finanziell, aber nicht 2%.
Ja.
Könnte man.
Genau diese Abstimmung so ist etwas, ja gelaufen.
Ja, genau.
Genau diese Abstimmung ist im Bundestag ja tatsächlich gelaufen, weil es gab einen Antrag von den Linken, die gesagt haben, 2% Rüstungsziel der NATO ablehnen. Darüber wurde namentlich abgestimmt. Kann man sich angucken, wie die entsprechenden Parteien dazu gestimmt haben. Also der parlamentarische Prozess bildet erstaunlicherweise viel ab, von dem wir nichts mitbekommen, von dem ich nichts mitbekommen habe. Also ich bin immer wieder erstaunt, welche guten und wichtigen Anträge dort sind, die einfach nicht prominent sind. Die politischen Ideen werden nicht von den Medien so aufgegriffen, dass man das Gefühl hat, dass es Alternativen gibt. Alternativlosigkeit ist letztendlich das Mantra, was vermittelt wird. Und ich glaube, dass es so viele Alternativen gibt, wenn man einen Blick reinwirft. Und für mich ist dieses Gefühl, dieses subtile Gefühl, dass irgendwas da nicht stimmt, kein Grund, mich zurückzuziehen aus dem Politischen, sondern mich hereinzubegeben. Mhm. Und ich glaube, das ist am Ende, und da gibt es
dieses schöne Sprichwort. Man hat auch das Mitspracherecht.
Genau, da gibt es dieses schöne Sprichwort, jede Bevölkerung bekommt die Regierung, die sie verdient, die es verdient. Und wenn wir es nicht tun, ist es nicht davon auszugehen, dass Politiker von sich aus sich erklären werden. Davon ist nicht auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass wir uns aktivieren, wenn wir uns aktivieren, dass wir dann eine echte Demokratie etablieren können.
Ich finde an der Demokratie das Praktische, dass ich in der Tasche haben kann, an der Democracy-App. Ich habe es in der Tasche, ich kann gucken, was war denn heute Phase. Sollte eigentlich einmal die Woche, was geht da? Es interessiert mich auch nicht alle Bereiche, aber ich sage gerade Außenpolitik, sowas interessiert mich zum Beispiel oder mich interessiert was ich, Gesundheit oder Schulwesen, Bildung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch, und das hören wir ja auch immer wieder, wir haben ja auch schon mal eine Demo organisiert vor dem Kanzleramt, da waren 3000 Leute und da werden auch noch mehr gekommen, aber die sagen, ich kann einfach nicht, ich habe die Kohle nicht, die Zeit nicht da, 800 Kilometer durch die Pampa zu fahren, und das ist auch so etwas, man kann nicht an allen Demonstrationen teilnehmen, das verstehe ich schon, und hiermit kann man demonstrieren, man kann seine Meinung demonstrieren, also ist das eine sehr praktische Geschichte, wozu ich raten würde, dass das auch insofern haptisch wird, dass man vielleicht auch Events aufruft, wo die alle schon mitmachen, sich mal treffen.
Community
oder
sagen, Events,
eine Community, und was ich auch, wozu ich auch raten würde, ist, dass ihr in der Zukunft, das ist natürlich eine Frage, wie viel Geld reinkommt, dass ihr dort ein Bildformat anbietet, wo ihr dann Politiker auch mal mit ihren Entscheidungen dahingehend konfrontiert, das hat die Community gemacht. Es muss ja nicht nur sein, sie haben was vollkommen anders gemacht, sondern sie haben es genauso, wie wir das auch gesehen haben, wunderbar auch mal ein Lob aussprechen. Das ist einem Politiker oder einem Politiker mit Rückgrat ein Gesicht geben, wäre etwas. Also da bräuchte ihr nur ein bisschen Unterstützung.
Das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht nur dafür da, Differenzen aufzuzeigen, sondern genauso Übereinstimmungen. Mhm. Und es gibt Übereinstimmungen. Auch für mich habe ich festgestellt, es gibt starke Übereinstimmungen mit gewissen politischen Richtungen. Das muss jetzt nicht in einem Spektrum sein, dass das dann beide links oder beide rechts angesiedelt sind, sondern es gibt tatsächlich Player im Bundestag, die Positionen vertreten, die auf meine eigenen Positionen, also nachdem ich mir eine Meinung gemacht habe, zutreffen. Mhm. Und das ist immer wieder erstaunlich. Das heißt, ich will gar nicht diesen Aspekt so überbetonen, dass es nur Differenzen sind, die die App aufzeigt, sondern genauso Übereinstimmungen. Mhm. Und diesen Leuten kann man vertrauen.
Ich möchte nochmal auf dein Werteset kommen. Ich habe in einem Interview von dir gehört, das hast du natürlich vollkommen richtig erkannt, dass wir natürlich auch erkennen müssen, wir haben zwar 70 Jahre Krieg, also Frieden, aber einen Krieg ausgetragen. Deswegen stimmt schon der freudsche Versprecher, der Krieg findet bei uns hier im Supermarkt statt. Mhm. Durch bilaterale Abkommen mit Afrika kaufen wir da mit lustiger Musik dieses Fleisch. Aber was passiert eigentlich mit dem Rest von dem Huhn? Das geht irgendwo nach Afrika. Da werden auch Flüchtlingsströme erzeugt. Ich sage jetzt immer, das macht unser System. Nicht wir als Einzelpersonen machen das, aber unser System macht das. Und wenn jetzt jemand wieder kommt und sagt, wieso wir, ich nicht? Nee, aber wir alle bezahlen ja den Preis. Also wir alle werden für das, was da passiert, zur Kasse gebeten, auch wenn wir als Einzelpersonen das nicht gemacht haben. Von da gibt es schon ein Wir, nämlich dieses gemeinsame zur Kasse gebeten werden für Fehlentscheidungen oben. Was glaubst du, wie lange lassen sich die Menschen, wo sie jetzt diese Möglichkeit haben, das noch gefallen? Weil man könnte ja jetzt sagen, hast du dich denn eigentlich schon mal eingemischt? Hast du dich denn zu Wort gemeldet? Und dieses, was soll ich denn machen, fällt ja jetzt flach.
Voll. Der Punkt ist, das ist das wirklich Revolutionäre oder Transformative an dieser Idee, dass wir die Kosten für politischen Aktivismus, um es mal BWL-ig auszudrücken, so minimal gestalten. Die Kosten sind so minimal. Du musst dein Handy rausnehmen und deine Stimme nicht abgeben, sondern sie wahrnehmen.
Erheben.
Erheben, mhm. Genau.
Deine Stimme erheben. Und die App kostet nicht mal Geld.
Die App kostet nicht mal Geld und du kannst, wenn du magst, freiwillig spenden. So. Das ist die Notwendigkeit, dass wir das weitermachen können, aber sie ist jetzt erstmal geschaffen, sie ist da. Und dieses Argument, nichts mehr tun zu können, gilt nicht mehr aus meiner Perspektive. Und jetzt aber auf die große Frage zurückzukommen, wie lange können wir das noch, wie lange können wir noch so weitermachen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Es gibt da unterschiedliche Prognosen. Die Club of Rome hat da in den 70ern schon eine lange, lange Studie drauf aufgestellt. Interessanterweise gibt es irgendwie immer noch keine Überholung so richtig dessen. Also wir machen jetzt immer noch mit Sachen, mit Daten aus den 70ern rum, wie das weitergeht. Ich persönlich kann sagen, dass das Abgehängtsein, was gerade wahrgenommen wird, gesamtgesellschaftlich, dass das nicht unbedingt zu einer, also wenn das jetzt nicht in konstruktive Bahn gelenkt wird, wird das nicht in, innerhalb der Gesellschaft zu Friedensprozessen, sondern es wird zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, die so massiv ist, dass die Fronten nicht mehr miteinander reden können. Mhm. Und was das dann bedeutet, das kann sich jeder selbst ausmessen.
Was bedeutet das für dich? Bedeutet das Polizeistaat? Totale Überwachung, damit man die Menschen vor sich selber schützt?
Das sind, glaube ich, Tendenzen, die gerade eingeleitet werden. Aber ich glaube nicht, dass das mein persönliches, meine Zukunftsaussicht ist viel rosiger, als das jetzt vielleicht klingen mag. Weil wir sind gerade an einem historisch einzigartigen Punkt. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir so rumgehen oder ob wir so rumgehen. Also es werden gerade Möglichkeiten vorbereitet, dass eine totale Überwachung möglich ist. Auch das Internet, auch die Technologie, die wir benutzen, hat massive Nachteile. So, alles hinterlässt Spuren. Wir sind total überwachbar. Wir sind möglicherweise durch Entertainment auch wieder abgelenkt von dem, was wir damit machen können. Also, aber wir haben die Möglichkeit, raum- und zeitunabhängig Kollektive zu formen. Wir haben die Möglichkeit, Awareness über politische Prozesse zu bekommen. Wir haben die Möglichkeit, Demonstrationen zu organisieren. Wir haben die Möglichkeit, neue Formen von Partizipation auszuprobieren. Mhm. Und das Internet oder insgesamt das System schwingt, habe ich schon mal gesagt, genau auf der Ebene, auf der man selbst schwingt. Und wenn man überall Probleme sieht und negative Sachen sieht, dann wird man sich auf diese Teile fokussieren, wird sagen, das Internet fragmentiert, das Internet liefert uns von Regierungspropaganda aus und so weiter. Während wenn man sich auf diesen revolutionären Aspekt dieser Dezentralität des Internets mit Millionen von Menschen Informationen teilen zu können und aufzuwachen fokussiert, dann sieht man plötzlich eine Zukunft, die sowas von positiv ist. Weil dann sieht man, ach krass, stimmt, jetzt hat ja jeder eine Stimme. Und jetzt können wir es ja wahrnehmen. Das Einzige, was wir eigentlich aus meiner Perspektive brauchen, ist mehr Angebote, die das Internet wirklich zu dem machen, wie es wirklich mal gedacht war. Im Moment wird es kommerzialisiert, es wird versucht, irgendwie in dieses privatwirtschaftliche System einzugliedern, aber es gibt keine wirkliche soziale Innovation mehr aus dem Internet. Das Internet ist die massivste soziale Innovation, die wir in den wahrscheinlich über Jahrtausende hatten und haben werden. Und wir müssen sie einfach nutzbar machen.
Ich möchte hier an etwas erinnern. Ich habe mich lange nicht mit Willy Brandt beschäftigt, mehr Demokratie wagen oder mehr Democracy-App programmieren, sage ich jetzt mal. Aber dass wir bisher nicht mehr Demokratie gewagt haben, hat vielleicht damit zu tun, dass wir, um Demokratie wagen zu können, Aufbruchsstimmung generieren müssen. Ja. Also das ist ja auch ein Irrtum in unserer Außenpolitik, dass wir glauben, wenn wir ein Land von dem Diktator in dem Land wegbomben, dann gibt es eine freie Marktwirtschaft. Das ist die Auffassung von vielen konservativen Politikern. Und die freie Marktwirtschaft bringt dann die Demokratie automatisch, weil die freie Wahl der Waren führt zu demokratischen Strukturen. Das stimmt natürlich nicht, weil man muss auch lernen, was Demokratie bedeutet. Man muss lernen, was Einmischung bedeutet. Man muss lernen, dass man partizipieren darf. Das ist eine Generation, das muss auch erzogen werden.
Ja, selbstverständlich. So.
Aber das sehen wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das sehe ich als einen Vorteil, dass man sieht, okay, man kann jetzt mehr Demokratie wagen, ist es ganz einfach. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich das eben auch so, um nochmal ein sportliches Bild zu wählen, ein Fußballer, also in diesem Fall ein Spitzenpolitiker, der sich auf eine harte Situation vorbereitet gerade, sieht, dass hinter ihm direkt der Schiedsrichter läuft, der überlegt sich zweimal, ob er fault. Ja, weil er steht direkt neben ihm. Ja. Und das ist praktisch schon Schiedsrichter. Der Schiedsrichter stellt hier, was machst du denn da eigentlich? Ja. Fair Play. Ja. Und das sehe ich eben auch, dass ein Politiker gar nicht mehr auf die Idee kommt, weil es sich nicht mehr lohnt.
Ja. Es ist halt so, totale Transparenz macht es unmöglich, also wenn diejenigen, die die Stimme wahrnehmen, so aktiviert sind, dass sie das wirklich ernst meinen, dann macht es das unmöglich. Und deshalb ist dieses Konzept, den Bürger zu ermächtigen, so wirksam. Nicht jetzt irgendwie zu sagen, wir müssen einfach nur andere Leute einsetzen, dann kommen bessere Entscheidungen, sondern wenn wir es schaffen, an der Basis uns alle zu ermächtigen und alle Informationen zu generieren und zu haben, dann ist es unmöglich, diese Leute zu korrumpieren. Ich kann 709 Abgeordnete korrumpieren, aber ich kann nicht 82 Millionen korrumpieren. Mhm. Und das heißt, was wir schaffen müssen, ist im Prinzip eine Informationsfreiheit, den Einzelnen so mündig zu machen, dass er selber eine politische Entscheidung treffen kann und wieder zu sich selbst zurückfindet, das ist vernünftig, das möchte ich. Und
also Appetit auf Selbstbestimmung machen.
Ja, absolut. Mhm. Und das Schöne daran ist, wir haben dieses Thema Demokratie-App ja nicht erfunden. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es da draußen Leute gibt, die das besser können als wir. Und genau deshalb haben wir unseren Code ja auch Open Source gesetzt. Das heißt, es kann sich jetzt jemand den schnappen und das einfach besser machen. Der Punkt ist, was wir geschafft haben, ist einfach nur gezeigt, dass es möglich ist. Wir haben diesen einen Pionierschritt gemacht, gezeigt, dass es möglich ist, das zu tun. Wir haben damit eine Richtung vorgegeben. Wir bringen mit dem Wahlometer die erste vergangenheitsbasierte Wahlempfehlungs-App raus. So, wir haben einfach eine Richtung vorgegeben, in die es geht, mit den digitalen Möglichkeiten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das so massiv wahrgenommen wird, dass es mehrere Player gibt, die jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen, die sich damit beschäftigen werden. Und dass wir gemeinsam etwas erschaffen können, wo wirkliche Repräsentanz im repräsentativen System möglich ist. Ja. So, und dann ist es natürlich so, wenn jetzt plötzlich 20 Millionen in der App mitmachen, dann sind halt 20 Millionen so politisiert, so repolitisiert, dass die sich ganz sicher nicht mehr damit zufrieden geben werden, dass der bundesweite Volksentscheid nicht da ist, sondern die sind natürlich aktiviert und die sind nachhaltig aktiviert, weil der Samen in ihrem Kopf ist aufgegangen. Ja. Das heißt, wenn man Veränderungen möchte, dann reicht es nicht, irgendwie einen kurzfristigen Hype zu erreichen, sondern man muss an der Wurzel ansetzen und dort einen Samen zu platzieren, der möglicherweise Jahre später aufgeht. Das heißt, langfristige Strukturen, langfristige Veränderungen einleiten, indem man Systeme schafft, die eben unkaputtbar sind. Und das haben wir geschafft.
Marius, ich finde diese App sehr, sehr gut, sehr wichtig. Also ich habe mich selten über eine solche App so gefreut, weil ich denke, ich glaube auch, dass diese App es schaffen wird. Und zwar aus folgendem Grund: Man kann sich das heute ja nicht mehr vorstellen, in einen Laden zu gehen, sich einen Computer, ein Mobiltelefon zu kaufen, was nicht internetfähig ist. Ja. Also wo dann kein Navi draufläuft oder man nicht mal kurz gucken kann, wo eine Adresse ist, sondern das kann nur telefonieren. Ja. Das, glaube ich, wäre unverkäuflich. Oder eine Firma, die sagt, wir haben keine Homepage. Eine Firma oder ein Shop, der keine Homepage hat, wo ich, selbst wenn ich Nachbarn nicht gucke, gibt es die Jeans überhaupt dort? Den Laden gibt es für mich nicht. Ja. Das heißt, es sollte, und ich glaube, es wird passieren, dass man sich in 5 Jahren fragt, sag mal, warum haben wir, wie jetzt? Ja. Ich weiß, alle 4 Jahre kann ich irgendwas, haben die denn dazwischen? Weiß ich nicht, warum hast du so lange? Das geht ja nicht. Ja. Sondern jede Partei muss natürlich sagen, wir sind Democracy App zertifiziert.
Natürlich.
Bei uns können sie sehen, was wir den ganzen Tag tun. Der sagt, komm klar, hallo. Und dann kommt auch das neue Modell. Also wie Volkswagen den neuen Bulli ankündigt, der kommt dann im Herbst, dann machen die eine Messe in Wolfsburg und sagen, das geht schon, um die Leute heiß zu machen. Das ist das, was uns vorliegt. Da können Sie sich jetzt schon mal, was sagt ihr denn, User? Ja. Wir haben ja hier nur ein paar Politiker, ihr seid ja viel mehr. Schwarmintelligenz, das wird der Weg werden. Von daher finde ich das wunderbar. Wir haben im Moment 21.000 User. Wir brauchen, um repräsentativ zu sein, mindestens 1 Million. Glaubst du, wie viele Leute werden am Ende dieses Gespräches sagen, okay, ich bin dabei? Wie viele Leute würdest du dir wünschen, die das sich
Also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass jeder, der dieses Gespräch guckt, sich die App runterlädt. Mhm. Das ist meine Überzeugung. Das passiert. Wie lange und wie intensiv er sie nutzt, das ist die zweite Frage. Aber er wird sie sich runterladen und er wird sie ausprobieren.
Das können wir ja mal direkt, wir können das ja sehen. Also wenn dieses Interview 100.000 Mal geklickt wird, dann löst ihr 121.000 App. Das würde ich gerne, das würden wir veröffentlichen, ob das wirklich funktioniert.
Das machen wir gerne. Was ich mir wünsche, ist, ich habe mal so eine Zielgruppenanalyse für mich gemacht. Also wie ist der Maximum in Deutschland jetzt von den 82 Millionen, wie viele schätze ich als maximal Interessierte, die diese App benutzen werden. Ich bin auf 15 bis 20 Millionen gekommen, die so politisch interessiert sind und sich auch am tagtäglichen damit beschäftigen möchten. Das ist für mich das abgesteckte Ziel. 15 bis 20 Millionen in Deutschland, 100 Millionen in Europa. Wir wollen auf Europa skalieren, Europaparlament und später UN-Level. Das ist das Ziel. Und die Geschichte hat gezeigt, dass es zur Veränderung 3% der Bevölkerung braucht. Ja. So. Und wenn wir 10 haben oder 20 oder sogar 25, dann ist Veränderung einfach in der Luft liegend.
Wie wichtig ist, dass diese Entwicklung dort eingebracht wird, wo sie die größte Wirkung hat, nämlich an Schulen, im Bildungssystem? Gibt es die Möglichkeit, würdest du eine Tour machen an Schulen, würdest du zu Universitäten gehen, sag, guck mal, was es gibt?
Ja, selbstverständlich. Also unser Ziel ist es, eins der Ziele, das auch auf diesem Plakat da unten steht, der Wirkungsziel ist, in jede Schulklasse in Deutschland zu kommen. Jeder Schüler, jede Schülerin zwischen der 5. und der 12. Klasse muss die Democracy-App kennen, sollte sie kennen, will sie kennen.
Das gilt aber jetzt auch letztlich auch an die Lehrer. Also wenn ihr über Demokratie redet im Unterricht, damit könnt ihr vermitteln, was ist das? Also hier könnt ihr euch, dann kann der Schüler sagen, guck mal, so hast du abgestimmt.
Genau.
Das ist doch einfach einfach. Also im Grunde genommen, ihr müsst nur ein Smartphone haben als Lehrer und eure Schüler können euch erklären, wie das geht.
So ist es.
Lad ihr das runter. Das ist doch total spannend.
So ist es. Und ich will nochmal auf den eigentlichen Punkt zurückkommen, den ich so spannend fand. Wer hätte vor der Erfindung des Ottomotors gedacht, dass es mal ein Pferd geben würde, was 600 Mal so stark ist wie ein Pferd? Mhm. So. Und wer hätte vor möglicherweise der Democracy-App gedacht, dass es so einfach ist, Politik plötzlich wirklich repräsentativ zu machen? Also es ist ja, die Idee ist deshalb so aus meiner Perspektive so genial, weil sie so überfällig und so einfach ist. Sie ist so augenscheinlich. Sie ist genauso, dass man sich fragt, warum macht man das nicht eigentlich schon? Und das ist der Vorteil dessen, warum ich so fest davon überzeugt ist, dass sie so durch die Decke gehen wird, ist, dass sie einfach nur das Bedürfnis, was da ist, adressiert. Mhm. So.
Herr Krüger, Marius, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich möchte vielleicht noch mal für alle, die etwas älter sind, darauf abzielen, warum es vielleicht auch wirklich wichtig ist, sich das runterzuladen. Wenn Parlamente den Willen des Volkes repräsentieren, dann muss man sich die Frage stellen, wie es zu Kriegen kommen kann. Weil in diesen Kriegen wird ja die Bevölkerung verheizt und nie der Politiker. Der hat ja nie Zeit, der geht nie mit. Und wenn man zukünftig Kriege über diese App regeln kann, nach dem Motto, wir wollen einen Krieg beschließen, der ist notwendig, und die App sagt dann, ob die Bevölkerung, die dorthin geht, nein sagt, dann wird es zukünftig keine Kriege mehr geben, weil die Bevölkerung an diesen Kriegen nicht mehr teilnimmt, weil sie sagt, das machen wir anders. Ja. Das wäre vielleicht auch etwas, wo ihr aus der Vergangenheit lernt, weil eure Großeltern oder eure Eltern in diesem Fall im Krieg geblieben sind, eure Kinder sollen nicht wieder im Krieg landen. Da hätte man jetzt hier, und wenn es auch eine naive Vorstellung ist, die Möglichkeit zu sagen, wir haben es wenigstens versucht, Kriege zu vermeiden, Nachrüstung zu vermeiden, ja, Feindbildkonstruktion zu vermeiden, indem wir gesagt haben, nee, man kann ja auch in der Zukunft mit dieser App eigene Ziele formulieren, sagen, darüber sollte der Bundestag mal abstimmen. Das wollen wir. Wir wollen ein anderes Mediengesetz. Wir wollen, dass bei den öffentlich-rechtlichen Medien mehr Transparenz auch reinkommt. Nicht, dass sie da irgendwie im Dunkeln ihre... Das wollen wir auch. Ja. Das darüber redet mal. Also man kann sich ja noch mal umdrehen. Die Gesetze werden jetzt mal von außen als Vorschläge eingebracht.
Ich bin vorhin bei der Frage noch nicht zum eigentlichen Punkt gekommen. Wie ist die Zukunft? Wie geht's weiter? Was haben wir abgebildet? Wir haben den Bundestag abgebildet. Jetzt ist natürlich das Produkt klar. So, wir stimmen über von einer Institution, die gerade real existierend ist, die gibt vor, also beziehungsweise die Player, die in ihr agieren, worüber abgestimmt wird, und wir öffnen das für Bürgerinnen und Bürger, einfach mitzumachen. Das kann man jetzt skalieren nach unten und sagen, wir gehen jetzt auf Länderparlamentsebene oder wir gehen sogar auf Lokalebene. Das heißt, wir bilden Gremien an oder binden Gremien an, die Stadtverwaltung sind oder und so weiter. Oder wir können es hochskalieren und sagen, wir gehen jetzt auf europäische Ebene. Für einen 500 Millionen Menschen, also schaffen wir in Europa wirklich der Menschen, oder wir gehen auf UN-Level und sagen, der Sicherheitsrat hat jetzt gerade beschlossen, dass jetzt in Syrien plötzlich da Krieg geführt werden soll, und wir können schaffen, dass Menschen aus Syrien und Menschen aus den anderen beteiligten Ländern sagen, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht. Und schaffen, dieses Exempel zu statuieren. Mhm. Das sind beides Möglichkeiten.
Wenn ihr als Abgeordnete nicht miteinander ins Gespräch kommt, wir machen das untereinander.
Wir machen das. Und die technischen Möglichkeiten dafür haben wir. Wir müssen sozusagen nur diese Skalierung machen. Wir können das Produkt jetzt einfach auf verschiedene Gremien anwenden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich, eine digitale Volksabstimmungs-App zu machen. Das heißt, wenn wir vom Schweizer Modell reden, dann reden wir von Initiativrecht. Wir reden von einem Prozess, wo eine Initiative zu einem Begehren wird. Das heißt, ausreichend Personen sich dafür interessieren, dass es abgestimmt wird. Dann findet eine qualitative Argumentation darüber statt und dann wird abgestimmt. Und vielleicht könnte man diesen Prozess, und ganz sicher kann man das, wir haben eine Idee, auch ins Digitale bringen. Das heißt, Bürger bringen eigene Vorschläge ein, Mediengesetz, Reformierung. Der wird von genügend anderen abgewotet, das heißt geraced. Die Relevanz ist groß genug, es findet eine Argumentation darüber statt und dann wird darüber abgestimmt. Dann haben wir de facto das, was wir bundesweiten Volksentscheid nennen, nur dass wir nicht gefragt haben. Wir machen es einfach. So, das ist für mich persönlich die Zukunft. Das heißt, weg von dem Top-Down-Prinzip, die da oben geben etwas vor, wir können uns zu dem, was in einem vorgegebenen Supermarkt
reagieren.
Können wir reagieren und können irgendwie unsere Emojis schicken, wir wollen Daumen hoch, Daumen runter, sondern wir bringen Vorschläge und inspirieren.
Und wir Agierende.
Genau, wir werden Agierende. Und technisch gesehen sind wir davon Zentimeter entfernt, so Millimeter. Also es ist alles möglich. Wir haben gezeigt, dass es geht. Wir haben Identitätsmechanismus geschaffen. Also all das, wo die Zukunft hingehen kann, liegt da. Die einzige Frage ist, ob wir es benutzen.
Marius Krüger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Das Schöne ist, dass es diese App bereits gibt. Ja. Und das ist vor allem eine Applikation, die zur Selbstermächtigung nicht nur aufruft, sondern sie ermöglicht. Man muss sie runterladen und dann wird auch mit der Masse an Benutzung werden neue Vorschläge dazukommen. Und dass man auch Leute mal besucht, das filmisch aufarbeitet, aber eben auch sowas besonders spannend. Das ist etwas, was überfällig ist. Darüber sollten wir mehr, über Medien oder über, wie unsere Städte in der Zukunft gestaltet sind, ob wir so viel reisen müssen, über Tierhaltung und so weiter. Ich denke, das ist großartig, weil ihr es im kleinen Team geschafft habt, damit es auch weitergehen kann, weil die Politik macht ja weiter und wir sehen, wohin es geht. Es sind Bürokratiemonster, gesichtslose Bürokratiemonster, es sind nur noch Taten und keine Täter, es sind Bankenkrisen, aber keine Bankerkrisen. Wir sehen das, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns stark einmischen. Bisher war immer die Frage auch an uns, was soll man denn machen? Ich habe ja keine Zeit. Jetzt haben wir die Möglichkeit, so oft sehe ich immer Leute an irgendwo wie, dass du einmal am Tag oder einmal die Woche drauf gehst und sagst, das interessiert mich, muss ja nicht jeder Bereich sein, kann man vielleicht auch noch sagen, wenn du dich für den Bereich interessierst, kriegst du das automatisch automatisiert, wenn da einen in der Richtung was vorgeschlagen wird, kann man alles machen, aber das geht eben nur, wenn man euch runterlädt und wenn man das dauerhaft unterstützt durch einen Dauerauftrag und wenn viele eine Mikrospende hier abgeben, ja, dann werden wir es wohl schaffen, dass 2000 Leute es schaffen, diese App weiter zu pushen und wir werden darüber weiter berichten und mal sehen, was sich daraus ergibt. Marius Krüger, ich finde es super, ich habe große Hoffnung in The Next Generation, weil ja, vielleicht konnten wir als KenFM auch dazu beitragen, bei dem einen oder anderen so einen Aufwachprozess einzuleiten, nach dem Motto, ich werde jetzt mal aktiv, weil das sind alles Ideen, auf die ich nicht gekommen wäre, da fehlt mir dann der Nerv dazu, ja, ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ich bin auch nicht verheiratet, aber ich finde es großartig, was du und deine Crew da macht, die wir jetzt hier gar nicht gesehen haben und es ist überfällig. Die Idee ist absolut überfällig. Und ich glaube auch, das ist eine App, die dahingehend sehr wichtig ist. Damit kann man Kriege vermeiden.
Nicht nur Kriege, sondern im Prinzip, man kann den Gesellschaftsvertrag neu verhandeln.
Darum geht es, den Gesellschaftsvertrag neu verhandeln, dass er endlich fair play wird.
So ist es.
Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, das war eine weitere Ausgabe von Die Macher. Unser Gast Marius Krüger, die App wird nochmal eingeblendet, macht euch schlau und es ist eine Wette, die wir hier laufen haben, dass alle, die das Gespräch sehen werden, ich sage jetzt mal 120.000 oder 50.000, sich die App runterladen. Wir werden über die Zahlen Bericht erstatten und dann uns darüber diskutieren, ob das alles so hingehauen hat, wenn ja, warum und wenn nein, warum auch. Dann sehen wir uns auf jeden Fall mal wieder.
Sehr gerne.
Ja. Vielen Dank und Rock'n'Roll.
So ist es.
Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.